Wir haben ein kaputtes Stadtbild. Nach BLM soll niemand reisen. Gelder Sondervermögens werden fremd benutzt. Der Herbst der Reform schwankt. Und es wird eine Migrationspolitik genutzt, die doch stark nach AfD riecht. Was hat diese aktuelle Regierung denn so geleistet und wo ist noch Handlungsbedarf? Das fragen wir uns in dieser Ausgabe des Politikgeflüster-Podcast. Und heute wollen wir die Arbeit der Bundesregierung zusammen mit Anna Lehmann von der Taz analysieren und uns die Frage stellen, ja, was klappt denn, was klappt nicht? Und in wie viel Fettnäpfchen möchte man eigentlich noch treten? Damit würde ich vorschlagen, let's go.
Der Politikgeflüster-Podcast.
Wagen wir einen neuen Aufbruch. Erinnern wir uns, wie viel Kraft ein positiver Geist freisetzen kann und wie viel Energie verschwendet und vergeudet wird durch Pessimismus und Larmoyanz. Dafür haben wir keine Zeit, meine Damen und Herren.
Friedrich Merz anlässlich des Tags der Deutschen Einheit in Saarbrücken. Seine Rede war mit Spannung erwartet worden. Denn die Stimmung unter den Deutschen ist so angespannt wie lange nicht mehr, sagt Gesellschaftsforscher Stefan Grünewald. Mit seinem Team untersucht er seit Jahren, wie es den Deutschen geht.
Auf der einen Seite globale Krisen, die man nicht in den Griff kriegt, Inflation, desolate Infrastruktur, das Gefühl, dass aus Mede in Germany Marode in Germany geworden ist.
Auch Bundeskanzler Merz attestiert dem Land große Herausforderungen und findet, alle müssten sich mehr anstrengen, um Wirtschaftskrise und behäbigen Sozialstaat zu überwinden.
Der Politik-Podcast vom EHG.
Also der Sommer ist noch nicht ganz vorbei und trotzdem denken viele,
ich muss mal wieder unter normale Leute kommen.
Ja, der Kanzlersommer, der war bisher eher so semi. Das ist gut, dass bald der Herbst kommt. Und zwar der... Nein. Nein, auch nicht. Also jetzt hör mal auf. Es kommt der...
Herbst der Reformen.
Herbst der Reformen.
Herbst der Reformen.
Genau der. Und das wird auch höchste Zeit, weil...
Es muss auch besser werden. Es muss auch in der Kommunikation etwas besser werden.
Aber hallo, die Regierung reformiert ihre Kommunikation. Wie geht das genau?
Lassen Sie uns in dieser Koalition miteinander reden und nicht übereinander reden.
Also, bei aller Kritik, das klingt doch nach einem richtig guten Plan.
Ich entschuldige mich jetzt schon für den Ausdruck Bullshit.
Ja, mit Bullshit wollte ich heute nicht in die Folge starten, aber ich fand das vom Schnitt so nett, das als Ende stehen zu lassen. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Und wie angekündigt, wollen wir heute den Blick werfen auf, ja, die Bundesregierung und die Arbeit, die bisher stattgefunden hat oder auch nicht stattgefunden hat. Und dass es in den letzten Wochen so viel Steilvorlagen gab, ein paar hat man schon gehört, ist umso überraschender. Aber sag mal, TM, welche Note würdest denn du der Arbeit der Bundesregierung bisher geben, wenn man das benoten müsste auf der altbekannten Schulskala?
Ich habe ja gehört, Friedrich Merz geht jetzt nicht mehr in katholische Kirchen, weil die sind nicht reformiert. Aber um diesen Effekt der Reformen abzusehen, die angestrebt werden, oder um die Arbeit der Regierung beurteilen zu können, müsste man ja eigentlich noch weitaus mehr Zeit vergehen lassen. Von dem, was ich bisher erlebt habe und auch vom öffentlichen Stimmungsbild her, würde ich wahrscheinlich mit einer 3- gehen und abwarten, wie es sich in den nächsten Monaten im kommenden Jahr entwickelt. Aber aktuell gibt es von mir 8 Punkte, um es mit der Abiturskala zu sagen.
Das ist aber 8 Punkte ist eine glatte 3, oder? Wenn du 3- sagen wolltest, wären es so 7 Punkte.
Stimmt, mein Fehler. 7 Punkte. Ich bin zu lange aus der Schule raus.
Ich merke schon. Kaum ist man so ein halbes Jahr raus, verliert man den Bezug zur Wurzskala. Gut, dass das mein täglich Brot ist, insofern habe ich es im Kopf. Also dann 3- bei dir. Okay, gut. Sag mal, Hans, welche Note würdest du der Bundesregierung denn geben, wenn man dich fragen müsste aktuell?
Ich bin ja noch die vordigitale Generation, also nicht in Punkten, sondern in Noten. Und da würde ich, wie es beim Zeugnis üblich ist, nach Fächern verschieden urteilen. Meine Bandbreite läge zwischen 3 und 6, je nachdem, einzelnen Themenfeldern. Und in der Gesamtnote würde ich eine knappe 4- geben.
Hui, da liegt schon ganz eine Note dazwischen. Gar nicht schlecht. Du hast gerade 3 bis 6 hast du gesagt als Range, oder? Richtig?
Ja.
Wo ist denn die 6, wenn ich schon mal fragen darf, als kleiner Spoiler?
Die 6 ist in der März Performance, wenn er versucht, den sauerländischen Trump Leid zu geben. Das geht regelmäßig schief, vom Stadtbild bis zur BLM, was da an Porzellan international und auch national zerschlagen wird, ist grotesk. Und national zahlt diese Art des Wordings und das, was als Topoi damit verbreitet wird, das zahlt nur aufs Konto der AfD ein.
Ja, dazu werden wir gleich auch nochmal kommen, wenn wir uns das genauer anschauen insgesamt. Damit schon mal eine schöne Vorlage gemacht. Ihr merkt, wir sind heute eine relativ kleine Runde. Wir werden noch einen Lärm mehr auf alle Fälle werden auf der Seite der FlüsterInnen, aber sonst sieht es ein bisschen mager heute aus. Das ist nicht mager, sondern mager. Okay, gut. Dementsprechend auch das sei dann schon nochmal gesagt. Und wie angekündigt, soll es ein bisschen um den Rundumschlag gehen bei der Bewertung der Arbeit der Bundesregierung. Und das machen wir heute nicht alleine, sind wir sehr dankbar, sondern mit uns heute den Kampf durch die Erfolge und Misserfolge der einzelnen Bereiche wird heute Anna Lehmann gehen. Hallo Frau Lehmann, schön, dass Sie da sind. Sie müssen sich noch ganz kurz entmuten, dann hört man Sie auch.
Ja, ich begrüße euch auch und freue mich dabei zu sein.
Das freut uns auch sehr. Vielleicht, Frau Lehmann, sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum muss man mit Ihnen über die Bundesregierung sprechen?
Muss man nicht, darf man. Und ich freue mich auch, dass man mit mir spricht. Ich arbeite bei der TAZ, eine eher im linken Milieu angesiedelte Zeitung, die seit Oktober unter der Woche nur noch digital erscheint, aber am Wochenende weiterhin im Print. Ich leite dort das Parlamentsbüro. Wir sind insgesamt 8 Menschen. Nicht alle haben volle Stellen. Und ich beobachte vor allen Dingen das Kanzleramt und die SPD.
Also deshalb die Expertin. Wenn Sie schon sagen, Sie beobachten das alles, dann ist ja heute ein interessanter Tag gewesen im Bundestag. Wir haben auch schon gehört, quasi off-air, dass Sie da heute schon live vor Ort waren. Vielleicht berichten Sie mal ganz kurz, was war Ihr Eindruck heute von der Performance der Bundesregierung, aber nicht nur. Wie war so ein bisschen Ihr Blick auf den heutigen Tag?
Na, ich habe die Debatte tatsächlich ab 9 Uhr verfolgt, den Aufschlag der Haushaltsdebatte, also der Generaldebatte in der Haushaltswoche macht ja dann traditionell die stärkste Oppositionspartei, in diesem Falle die AfD. Und es war wie immer schwer erträglich, Frau Weidel zuzuhören. Zum Teil hat sie so die Replay-Taste Migration, Bürgergeld und Migrantengeld und so weiter. Aber sie hat sich auch ein bisschen staatsmännischer gegeben. Sie hat einen 12-Punkte-Plan vorgestellt und sie hat eigentlich offen eingeräumt, dass sie die Partei sind, die offene Kanäle nach Russland pflegen. Ist man fast so ein bisschen stolz darauf, dass man eigentlich da so ein bisschen der verlängerte Arm Putins im Bundestag ist. Und dann trat der Kanzler auf und ich fand ihn bemerkenswert, weil er überhaupt nicht so auf die Pauke gehauen hat. Hat er sowieso ein bisschen vermieden als Kanzler, aber er hat sehr versöhnende Töne angeschlagen. Er hat für Konsens geworben, für Gemeinsinn geworben. Er hat dafür geworben, dass man offen ist für die Debatte und für das Argument des anderen. Und nach meinem Eindruck klang er schon so fast ein bisschen wie seine Vorvorgängerin Angela Merkel, die ja auch immer das Talent hatte, nicht zu spalten, sondern quasi die politische Konkurrenz ein bisschen zu umgarnen. Und sich zum Teil deren Ideen zu eigen zu machen. Das nannte man damals asymmetrische Demobilisierung. Und mit seinem forschen Frontalkurs ist Merz ja nicht so richtig erfolgreich gewesen bisher. Also er hat viel Porzellan zerschlagen, da würde ich auch mitgehen, Hans. Und jetzt versucht das ein bisschen mit einer Anleihe bei Mutti. Und ansonsten hat man auch gesehen, wie sehr die anderen Parteien, die auf Merz geantwortet haben, sich am Anfang erst nochmal an der AfD abgearbeitet haben. Also da gibt es doch eine sehr klare Front gegenüber dem, was Alice Weidel und was die AfD davon sich gegeben hat. Bis jetzt.
Also ich habe es nicht gesehen, glücklicherweise, aber es war auch ein bisschen mein Eindruck, wenn man den Live-Ticker bei Spiegel Online zum Beispiel gelesen hat, dann war das ganz interessant, die haben auch immer im Prinzip nur diese Repliken dargestellt und die Reaktion darauf, das passt ja genau zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Lehmann, und letztlich diese Aussage zu Russland von der AfD, die war besonders interessant, die auf eine Nachfrage hinkam, ne? Das ist ja, war speziell, würde ich mal sagen. Vielleicht nehmen wir das gleich als Steilvorlage, denn Sie haben ja gerade schon gesprochen über Merz und seine Performance und dass er sich heute ein bisschen anders verhalten hat. Hans hat es ja auch schon gemacht. Vielleicht wäre das so ein bisschen die Anfangsfrage. Also so eine Regierung steht ja und fällt ja viel über denjenigen, der Kanzler und Kanzlerin ist. Das wissen wir immer wieder. Ich habe gerade schon Frau Merkel verwiesen. Wir haben bei Olaf Scholz es ja genauso gehabt, dass das Bild von ihm als den, naja, in sich gekehrten, vielleicht nicht so extrem positiv auftretenden Menschen gewirkt hat. Und bei Merz hat man so ein bisschen das Gegengefühl. Mich würde erstmal eure Position interessieren. Vielleicht frage ich erstmal Thiam am Anfang ganz direkt, wie ihr so ein bisschen sein Verhalten einschätzt. Gerade im Kontext dessen, was wir jetzt schon gehört haben. Die Stadtbilddebatte, genauso der Versuch, die Aussagen zu BLM, die danach gefallen sind. Der Umgang mit der aktuellen Diskussion mit der Jungen Union. So ganz generell sein Auftritt. Wie schätzt ihr das Verhalten von Merz so an sich erstmal ein? Thiam, vielleicht fängst du erstmal an und dann gehen wir in die große Runde. Wie schätzt du Merz ein bisher?
Also das Verhalten ist in sich halt irgendwie gar nicht geschlossen, meines Erachtens nach. Und was man halt Olaf Scholz zugutehalten konnte, ist, wenn man wenig sich äußert oder nicht sonderlich emotional sich äußert, dann bleibt halt wenig hängen. Aber man kann auch nicht ganz so viel falsch machen. Ich habe das Gefühl, dass Friedrich Merz schon darauf bedacht ist, möglichst viele Fettnäpfchen mitzunehmen. In seinem öffentlichen Auftreten. Und was er auf jeden Fall ist, er ist wesentlich aus sich herausgekehrter. Und das merkt man halt in all seinen Auftritten. Und was er, finde ich, auch macht, ist sehr schnell zum Gegenangriff übergehen, egal was so an Kritik kommt. Und ja, ich finde, es ist aber sehr interessant zu beobachten, wie er in manchen Situationen sich dann doch andere Ideen zu eigen macht und das nutzt, gerade das, was soeben beschrieben wurde, also sozusagen gar nicht geschlossen ist in dem, wie er auftritt. Es wirkt meines Erachtens nach ein bisschen aufgesetzt. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wie ich das so recht einschätzen soll, aber mich holt es ehrlich gesagt nicht ab, was auch irgendwie naheliegend ist.
Dazu passt ja irgendwie Fabian Köster heute schon, der mal zu ihm gesagt hat, irgendwie ist ja Friedrich Merz auch mein Kanzler. Irgendwie hat es so richtig gepasst als Beschreibung an der Stelle, glaube ich, ziemlich gut. JV, wie siehst du das? Was übrigens JV dazugekommen, war am Anfang nicht dabei, jetzt hören wir ihn. Wie schätzt du das ein?
Ja, also erstmal ist die Mikroqualität gut, hoffe ich mal. Perfekt. Ja, genau, also ich schätze das eigentlich recht ähnlich ein. Ich finde Friedrich Merz Auftreten bisher auch wenig überzeugend. Vor allem was die Kommunikation, sage ich mal, direkt mit der Bevölkerung angeht, finde ich es wirklich extrem schlecht, das Auftreten. Und wirklich einfach nur, ich finde teilweise sollte da wirklich Friedrich Merz ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen, was so bestimmte Aussagen angeht, wie das dann von der Bevölkerung und auch generell von anderen Seiten aufgenommen werden kann. Ich glaube, das durchdenkt er gar nicht so richtig, sondern er ist, wie TM auch schon richtig erkannt hat, sehr frei raus und sehr, freie Schnauze, sage ich mal. Also, dass er halt wirklich alles, was er so gerade denkt, dass er das dann auch wirklich öffentlich häufig so preisgibt und dann eben auch zu Diskussionen damit führt, die dann auch häufig sehr stark natürlich gegen ihn gerichtet sind, weil er mit diesem Auftreten, gerade was die ganzen Aussagen angeht, wovon es ja auch schon vor seiner Amtszeit so einige gab, also nicht erst seit er Kanzler ist, sondern auch schon davor. Ich erinnere nur mal an diese Zahnärzte-Aussage in Bezug auf Migranten, aber jetzt natürlich auch die BLM-Aussage und die ganzen anderen Sachen, die er sich erlaubt hat. Ich finde, da ist er einfach wirklich, bei manchen Sachen wägt er die Risiko und Nutzen von seinen Äußerungen nicht ab. Und ich finde, das hat einfach wieder einen sehr spalterischen Unterton, was er eigentlich als Kanzler nicht verkörpern sollte. Er sollte eigentlich das Gegenteil verkörpern im Idealfall. Breitet diese Spaltung sehr weit voran, finde ich. Und das ist eben sehr problematisch, weil es eben oft wirklich genauso klingt wie die AfD oder sehr, sehr ähnlich, zumindest bei der Migration, von seiner Rhetorik her und von seiner Beschreibung der Probleme auch, wie er das ja oft tut, da klingt das schon sehr nach AfD-Style. Und ich finde, was ich persönlich glaube, ist, dass Friedrich Merz immer noch nicht erkannt hat, dass er immer noch hofft, dass er damit irgendwie die AfD klein halten kann, sage ich mal, dass es immer noch seine Hoffnung ist, wenn die genauso klingen wie er oder er genauso klingt wie sie, dass er sich das so ein bisschen dadurch erhofft. Aber wir haben ja schon oft genug besprochen und man hat es ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass das eben genau nicht der Fall ist und dass es eben so nicht funktioniert. Aber das scheint bei ihm noch nicht so wirklich angekommen zu sein.
Hans?
Ja, zum Letzten. Man darf ja nicht vergessen, dass Merz eine Ansage gemacht hat, als er Parteivorsitzender wurde. Da hat er gesagt, unter seiner Führung würden die Zustimmungswerte für die AfD halbiert. Halbiert. Das ist nicht der Fall. Was ich interessant finde bei Merz, Und da gibt's in der Merz-Bewertung aus meiner Sicht jetzt auch wieder zwei Ebenen und zwei unterschiedliche Noten. Wo er für meine Begriffe richtig gut ist, also ziemlich gut ist, ist in der Außenpolitik, und zwar sowohl was das Verhältnis zu Trump angeht, als auch was diesen Großkonflikt Ukraine-Krieg angeht. Da spielt er eine Rolle, wo er, glaube ich, am oberen Rand der Möglichkeiten, die er als deutscher Kanzler mit einem US-Präsidenten Trump und dessen russischen Buddy Putin hat, da spielt er eine wirklich relativ positive Rolle. Ich glaube, mehr als er kann man im Moment auch unter den europäischen Bedingungen kaum raushalten. Dagegen in anderer Weise, und wir haben Belém schon angesprochen, das ist in gewisser Weise auch Außenpolitik, aber eben Umwelt- und globale Entwicklungspolitik. Und da ist er völlig brutal und rücksichtslos. Ich habe den Eindruck, das wäre jetzt meine These, dass Merz, dem ja bei Regierungsantritt die Skepsis entgegengebracht wurde, dass er eigentlich keine politische Führungserfahrung hätte auf nationaler Ebene. Das ist richtig. Und darunter leidet er immer noch. Immer da, wo er politische Führung, als Kanzler ist er das nun mal, meint, demonstrieren zu müssen, da leidet er unter mangelnder Impulskontrolle und da rastet er aus. Und da meint er dann, Sachen mit dem Holzhammer kommunizieren und darstellen zu müssen. Und da, wo er eindeutig nicht eine Nummer eins im politischen Geschäft ist, wie in der Außenpolitik, wie im Verhältnis zu den USA, wie im Verhältnis auch zu Russland, wo er sozusagen eingeschränkt agieren kann, da ist er, finde ich, wesentlich geschickter, auch wesentlich effizienter. Das finde ich interessant. Das sind die beiden Seiten des Friedrich Merz, was das bedeutet für die anstehenden ganz massiven nationalen Probleme, das weiß ich noch nicht.
Danke, Hans. Frau Jemmer, gehen wir weiter an Sie. Nicht wundern Sie, ich habe Sie ganz kurz wieder gemutet, weil bei Ihnen immer so kleine Nachhaller zu hören sind. Die kriegt man schlecht rausgeschnitten.
Oh. Vielleicht nehme ich einfach mal meine Kopfhörer, aber das mache ich, wenn wir...
Genau, das wäre ein guter Schritt.
In meiner nächsten Sendepause. Eine interessante Analyse, Hans, die ich bis jetzt noch gar nicht so gezogen habe, dass Merz in Reihe und Glied besser funktioniert als Merz an der Spitze. Aber könnte ich sogar so mitgehen. Also ich nehme auch wahr, dass er außenpolitisch besonders am Anfang einen sehr guten Job gemacht hat. Also er hat eigentlich die richtigen Gesten, die richtigen Besuche, die richtigen Treffen arrangiert. Also er ist ja damals gleich nach Frankreich und nach Polen gefahren und hat die Europäer, die E3 an einen Tisch bekommen. Er ist zu Putin, entschuldigt, er ist in die Ukraine gereist zu Zelensky. Und das war also eine Zugfahrt, die Olaf Scholz auch mal so unternommen hatte. Aber ich glaube erst nach über einem Jahr, nachdem dieser Krieg begann. Also da hat er sich tatsächlich so an die Spitze gesetzt und gezeigt und demonstriert, wir wollen hier was bewegen. Aber dann in der Summe muss man ehrlich gesagt auch sagen, haben sie ja relativ wenig bewegt. Also der Handlungsspielraum ist ja schon extrem eingeschränkt für die Deutschen und für die Europäer. Und das merkt man jetzt auch. Also man ist ja froh, dass man überhaupt irgendwie mit am Katzentisch sitzt und man überhaupt zur Kenntnis genommen wird. Aber ja, also mehr als Zahler wird Deutschland da mittlerweile auch nicht. Also ich habe das Gefühl, die Amerikaner nehmen Europa und die Deutschen derzeit gar nicht ernst. Also wenn sie zahlen, ist es okay, aber nicht als Verhandlungspartner auf Augenhöhe. Und da kann, vielleicht ist das auch so ein, ja, Merz kann da im Prinzip auch nicht sehr viel machen. Und interessanterweise macht er eigentlich genau die Außenpolitik, die sein Vorgänger verfolgt hat. Also er ist ein bisschen rausgetreten aus dem Schatten der Amerikaner, aber nicht wirklich, weil die Amerikaner sind nun mal diejenigen mit der stärksten Armee, diejenigen, die das meiste Geld da reingebuttert haben. Sie sind der wichtigste Sicherheitspartner der Ukraine und Europa kann die einfach nicht ersetzen. Und alles, was Merz im Wahlkampf gefordert hatte, was man jetzt tun müsse, Taurus liefern und einen Boykott von Gas und Öl, das hat er ja als Kanzler ganz schnell wieder sozusagen in den Schrank des Schweigens geschlossen, so nach dem Motto, und ein Siegel drauf geklebt, strategische Ambiguität, also wir reden am besten nicht drüber. Und ansonsten macht er das, was, also ich sehe da eine große Kontinuität in der Außenpolitik, plus dass er es vielleicht besser verkauft als Olaf Scholz. Und ja, innenpolitisch, da würde ich auch sehen, wir sind ja in der Schule, je nach Fach unterschiedliche Noten geben. Was aber wirklich auffällt, dass Merz ja mit der Ansage, ich bin der heißeste Hirsch und wenn ich erstmal im Kanzleramt bin, dann wird alles anders angetreten ist. Und dem musste man eigentlich damals schon misstrauen. Haben wir auch gemacht. Und das fällt natürlich jetzt wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und wenn ihr sagt, ihr traut dem nicht, ja, 75% der Deutschen tun das auch nicht. Er ist also jetzt schon unbeliebter als Olaf Scholz je war. Und Olaf Scholz war schon unbeliebt. Also wenn man mit so markant auftritt, ja, und sagt, also wenn mit so forschen Ansagen und sagt, wenn ich komme, wird sowieso alles anders und um die Inhalte, um die kümmere ich mich, dann muss man einfach scheitern. Ich glaube, das hat er jetzt erkannt und versucht da irgendwie gegenzusteuern. Was ja auch auffällt, vielleicht letzter Punkt, ist, dass er nicht nur in der Koalition Schwierigkeiten hat, sondern in seiner eigenen Partei, in seiner eigenen Fraktion. Also er hat seinen Laden nicht im Griff. Man kann fast sagen, der beste Verbündete von Friedrich Merz ist zurzeit die SPD. Da kann er von Glück reden, dass er die hat. Und diese Schwäche des Kanzlers, ja, das fällt natürlich allen auf.
Tja, willst du ergänzen?
Ja, zuerst wollte ich sagen, dass ich die These von Hans auch sehr interessant finde und dem zustimmen würde. Dass sozusagen, sobald der Rahmen abgesteckt ist, es wesentlich einfacher ist, für einen Friedrich Merz zu agieren. Was ich ja auch irgendwie nachvollziehen kann. Und was ich noch hinzufügen wollte, was ich beim ersten Mal nicht gesagt habe, ist, ganz entscheidend ist für mich, wie er mit Kritik umgeht. Also wie schafft es sozusagen, er in seiner super wichtigen Position mit Kritik, teilweise berechtigt, teilweise nicht berechtigt, umzugehen. Und es gibt ja verschiedene Ansätze. Entweder man lächelt es komplett weg und sagt nichts dazu, oder man geht zum Gegenangriff über, oder man geht darauf ein und setzt sich inhaltlich damit auseinander oder entschuldigt sich sogar, was ja auch ein Zeichen von Größe wäre. Und es hängt natürlich immer von der Art von Kritik ab und es muss meines Erachtens nach ein Gleichgewicht gefunden werden, damit es nach außen hin nicht so wirkt, als wäre irgendwie er in seiner Position unfassbar angreifbar oder wirkt schwach. Aber auf der anderen Seite ist es schon richtig, wenn man einen Fehler begangen hat, sich den einzugestehen, zumindest in gewissen Situationen. Und deswegen finde ich Merz' Strategie, die ja auch da in sich nicht sonderlich geschlossen wirkt, viel zum Gegenangriff überzugehen und direkt, sag ich mal, ja, man sagt ja getroffene Hunde bellen, aber direkt sozusagen Kontra zu geben, sehr, sehr interessant. Und ich finde, das wirkt sich natürlich sehr, sehr stark auf die Wahrnehmung von ihm als Person im öffentlichen Leben aus. Und ich glaube, das kann auch sehr stark dazu beitragen, dass er als unvertrauenswürdig wahrgenommen wird.
Also ich würde ja behaupten, also es ist natürlich schwierig, so einen Kanzler, eine Kanzlerin zu bauen, wie sie im Lehrbuch steht, und jeder hat ja persönliche Eigenschaften, die er mitbringt, qua dessen, wo er nun mal herkommt. Aber ich würde schon behaupten, dass man bei ihm einfach auch merkt, dass es da eben menschliche, charakterliche, wie auch immer man es benennen möchte, Schwächen gibt. Denn wenn man sich so ein paar, also Aussagen anhört, auch aus konservativen Kreisen, die ja nun, weiß Gott, nicht ihn unbedingt angreifen müssten. Und da mein Lieblingsbeispiel ist immer der Leiter hier von Table Media, Michael Brücker. Der hat mal in einem Text geschrieben darüber, dass er der Meinung ist, dass er so lange funktioniert, wie er vom Blatt abliest. Sobald er das Blatt verlässt, wird's chaotisch. Und das Gefühl hat man häufig, auch bei diesen Stadtbildsache, die hier in Brandenburg her war, weil er hier zu Gast war, sein Besuch letztlich, das war irgendwas, was so abseits war, so wo scheinbar sich viele Berater auch immer drüber aufregen, wenn er davon weggeht. Und das ist genau dieses Gefühl, so ein bisschen der Fettnäpfchen vielleicht bedient Und dazu kommt noch, und das wäre vielleicht das, was Hans auch ein bisschen gemeint hat, ich habe auch nicht nur das Gefühl, dass er das nicht auftreten kann richtig und vielleicht nicht immer weiß, wie er Menschen erreicht. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Problem, dass er auch nicht das Wirken hat, nicht das Charisma hat, was man vielleicht von jemandem erwarten würde, der diese Position hat. Er ist halt, auch wenn man ihn vielleicht aus konservativen Kreisen hassen mag, er ist halt kein Robert Habeck oder so. Aber was ich ihm ganz groß als Kanzler vorwerfen würde in seiner Position ist, ich bin der Position, er ist auch führungsschwach. Also man kann außenpolitisch denken, was man möchte, aber er hat sein Laden nicht im Griff. Also das Verhalten bei der Wahl um Boris Gersdorf hat das eindrucksvoll gezeigt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, kommen wir gleich nochmal zu, dass auch sein eigentlicher Fraktionsleiter der CDU entsprechend da auch macht, was er möchte, mit oder ohne ihm und an ihm vorbei oder wie auch immer. Und das halte ich auch für schwierig. Also so meine Wahrnehmung ist, er ist halt der er ist. Das hat man vorher gewusst, wenn man ihn näher begleitet hat. Er macht trotzdem Fehler, die vielleicht aus mangelnder Regierungsverantwortung kommen und mangelnder Erfahrung kommen. Aber dazu kommen halt auch so ein paar Eigenschaften, die es aus meiner Sicht schwierig machen für ihn in dem Posten und in der Rolle. Plus dann, er führt meiner Meinung nach auch nicht richtig. Das, was seine Rolle ist, die setzt ja nicht durch oder man nimmt sie nicht so wahr, wie er vielleicht durchsetzen könnte. Das wäre so mein Fazit. Ich würde die Runde aber weitergeben. Gerne, wir können gerne den Schwenk auch so Richtung generelle Koalition dann weiterhin machen. Aber Frau Lehmann, Sie wollten gerne ansetzen. Hans, glaube ich, auch.
Ich wollte bloß noch mal eine Lanze für Friedrich Merz brechen, weil jetzt irgendwie so im Raum steht, dass er der vollkommene Unsympath ist. Das ist nicht, also er kommuniziert, er guckt einem in die Augen und also wir sind ja manchmal auch dabei im Regierungsflieger, aber das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, aber ich höre das tatsächlich auch aus der SPD, dass Leute, die ihn im Wahlkampf massiv angegriffen haben, ganz positiv überrascht sind von ihm und sagen, der hört zu und der erkundigt sich auch und also um mal ein bisschen differenzierteres Bild. Also er ist nicht jemand, der so ganz kalt über allem schwebt und sich für nichts interessiert, sondern er ist auch jemand, der empathisch sein kann, durchaus, was man ja nicht immer vermutet. Und das zeigt ja auch zum Beispiel seine Rede da zur Reichspogromnacht, als ihm die Tränen in die Augen traten, als er da vor der Holocaust-Überlebenden saß, beziehungsweise die deren Familie den Holocaust also erlebt hat. Und das war, glaube ich, auch nicht gespielt, sondern das war auch echt gemeint. Also wo er echt verwundbar ist und so, wo man ihn echt packen kann, ist das Thema Kinder. Auch wenn sich das in seiner aktuellen Politik, können wir ja gleich nochmal drauf kommen, so nicht widerspiegelt.
Hans?
Ja, ich wäre da durchaus bei Anna Lehmann. Merz ist empathiefähig. Er kommuniziert auch anders. Und ich finde, so gesehen besser als sein Vorgänger durchaus. Das Problem ist eben, man kennt das Sprichwort, dass jemand im Hintern das einreißt, was er mit dem Kopf aufbaut. Und das ist sozusagen, es gab mal einen Populärphilosophen, der das Buch geschrieben hat, Wer bin ich und wie viele? Und ein bisschen scheint mir das auf Friedrich Merz zu treffen. Und deswegen, ich weiß wirklich noch nicht, wo das mit ihm hingehen wird. Anna Lehmann hat halt aus meiner Sicht recht, wenn sie sagt, eigentlich muss er froh sein, dass er diese SPD und zwar unter diesem Parteivorsitzenden und Finanzminister hat. Das ist ja sozusagen das konservative Lager der SPD, was sich da hinter Klingbeil verbirgt. Das sind seine stabilsten Verbündeten in der Regierung. Merz steht unter Druck in der eigenen Partei. Es gibt Jens Spahn und es gibt nicht wenige politische Beobachter, die sagen, eigentlich könnte Jens Spahn als zweiten Vornamen Brutus haben. Also jemand, der nur auf die Gelegenheit wartet, den Kaiser, den Cäsar, hinterrücks ermorden zu können. Ich weiß nicht, wie weit ich da gehen würde, aber dass Jens Spahn sich in hohem Maße für Kanzler und führungsgeeignet hält, am geeignetsten vermutlich, im politischen Spitzenpersonal seiner Partei, er ist sozusagen der christdemokratische Söder, also der norddeutsche Söder, nicht? Nur Söder hält sich in ähnlicher Weise für geeignet. Also die beiden warten, glaube ich, auch auf Situationen und nehmen diese mindestens gern billigend in Kauf. Vielleicht führen sie sogar in Teilen herbei, wo für Merz die Existenzfrage als politische Führungsfigur steht. Das kann bei allen großen Themen, die da noch anstehen, kann sich das entwickeln in eine Richtung, das kann schnell gehen. Die Union ist sehr machtbewusst und wenn sie befürchtet, Macht zu verlieren, dann werden unter Umständen auch Führungsfiguren relativ schnell ausgetauscht. Und das, denke ich, weiß Friedrich Merz. Also er weiß, wer hinter ihm steht. Ich weiß nicht, ob mit dem Dolch in der Hand, aber durchaus darauf wartend, dass die Ablösung von Merz als Kanzler nicht erst mit der nächsten Bundestagswahl erfolgen muss. Und ich glaube, das trägt mit bei zu seiner auch so widersprüchlichen Performance zwischen Fortchecking und durchaus empathiefähig und dann situativ aber doch wieder Kontrollverlust.
Okay, JV?
Ich würde noch mal ganz kurz eine Sache sagen zu der Empathiefähigkeit zu dieser Thematik. Ich würde da tatsächlich nämlich sowohl Hans als auch Frau Lehmann so ein bisschen widersprechen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, dass Friedrich Merz auf mich persönlich und auch von seinem Auftreten her nicht wirklich empathiefähig wirkt und ich ihn wirklich nicht so einschätze, dass er das auch sein kann. Also ich finde, er hat wirklich einfach bisher in seinen öffentlichen Auftritten mit seinen Aussagen und auch mit seinen, mit seinem, wie er quasi mit beispielsweise in Talkshows bei Maischberger etc., wie er da auftritt und wie er da auch immer, was finde ich bei ihm immer ganz interessant, dass er immer ganz, ganz oft zum Beispiel Frau Maischberger, dass er dann irgendwie diesen Namen erstmal sagt und dann irgendwie antwortet und so. Und das finde ich, sehe ich zum Beispiel ziemlich oft bei ihm, dass bei Talkshows und alles Mögliche. Da fand ich, macht er bisher einen extrem unsympathischen Eindruck und auch immer, wie er auf andere reagiert, finde ich, klingt einfach nicht so, als würde er irgendwie Verständnis für die andere Seite zeigen oder würde das irgendwie ernst nehmen, sondern ich finde, er wirkt immer sehr, sehr beharrt auf seine Position und schaut immer wenig auf die andere Seite und versucht auch wenig irgendwie die Einigung zu suchen, sondern eher diese Spaltung. Und ich finde, das ist schon bei ihm sehr auffallend und ich finde auch wirklich nicht, dass er sonderlich sympathisch wirkt. Ich muss ehrlicherweise sogar sagen, dass ich wahrscheinlich sogar den Söder sympathischer finde, auch wenn das vielleicht nicht alle so teilen würden, aber wie der sich auf sozialen Medien und so gibt, kommt mir deutlich sympathischer rüber als der Merz. Und ich finde, Merz ist immer noch sehr herabschauend, kann man wirklich so sagen, bei bestimmten Bevölkerungsteilen und bei bestimmten gerade sozial schwächer gestellten Menschen oder Migranten. Und das dringt, finde ich, auch immer noch sehr krass durch, auch bei seiner Kommunikation. Da sieht man sehr stark, wie er eigentlich über diese Menschen denkt. Und das finde ich alles andere als positiv.
Interessant, du weißt doch, dass selbst Merz im Wahlkampf bei McDonald's saß, Mensch. Also er hat es doch schon Foodblogging-mäßig nachgemacht, soweit das konnte. Und wem helfen aber jetzt?
Schlechter.
Das stimmt. Und wem helfen jetzt die Senkung der Castro-Steuer? Wem hilft das? Unter anderem McDonald's, ne? Die 50 Millionen. Aber Frau Lehmann, Sie waren selber adressiert. Wollen Sie nochmal Bezug nehmen auf das, was JV gesagt hat?
Also das ist halt das, was man, also ich würde sagen, der Kanzler wirkt nach außen anders, als wenn man ihn von nahen betrachtet. Also das ist ja so. Und letztendlich zählt dann an der Wahl ohne das, was sich nach außen verkauft. Dass Markus Söder sympathisch ist, kann ich auf keinen Fall bestätigen. Aber gut, der verkauft sich halt gut, ne? Also und was, da geht es ja natürlich da auch darum, welches Bild gibt man in der Öffentlichkeit, welches Bild zeichnet man von sich im kleinen Kreis. Und für Politiker ist es natürlich enorm wichtig, welches Bild sie nach außen abgeben. Und ja, dass Merz da Schwächen hat, das haben wir ja nun hinreichend diskutiert. Und ich glaube, es ist auch zu seinem Führungsstil so ziemlich viel Richtiges gesagt worden. Also ja, ich kann dem weder widersprechen noch mich dem anschließen. Ich sage, alles, was hier gesagt wurde, hat seine Berechtigung.
Ich möchte nur
subjektive Wahrnehmung. Also Entschuldigung, ich wollte nur kurz reingrätschen und festhalten, es sind ja auch unsere persönlichen und subjektiven Eindrücke und ich glaube, jeder und jede findet was anderes sympathisch und nimmt das natürlich ganz anders wahr. Deswegen ist das auch irgendwie nicht überraschend, dass man manche sympathischer oder weniger sympathisch findet. Hängt halt ganz darauf an, was man mitkriegt und worauf man Wert legt und ja.
Hans,
Also
willst du erstmal
ich,
ja? Ja.
mein skeptisches Verhältnis zu Söder, und vielleicht ist das bei Anna ähnlich, hat ein bisschen was damit zu tun. Markus Söder war ja mal Kollege. Ja, der war
Stimmt.
gelernter Radioredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Und er hat das, aus meiner Sicht, er hat das, was man als Radiomensch, als Journalist eigentlich generell lernt, nämlich wie nehme ich mein Publikum wahr? Wie gehe ich auf die Befindlichkeit, die Lage, die Empfindungen meiner Adressaten ein? Das hat er in einer Art und Weise ins Populistische verdreht. Ich glaube, die mir persönlich, die ich als Verrat am Berufsethos ansehe, wenn ich ihn immer noch als den ehemaligen Kollegen angucke, ich glaube, wenn Tofu mehrheitsfähig wäre in Bayern, dann würde Markus Söder vor jeder Kamera 10-mal täglich 5 Scheiben Tofu sich reinziehen.
Na
Ja.
klar.
Er ist ein gewaltiger Populist. Und er hat diese typisch bayerisch, manche finden das charmant, andere nicht so, Art, sozusagen dem Volk Honig ums Maul zu schmieren oder die Bratwurst ums Maul zu schmieren. Das kommt, bei einigen kommt es an, bei anderen nicht so. Ich glaube, das ist dann ein Grund für die Bandbreite, die wir auch hier haben.
Ja, für Söder ist die Inszenierung alles. Für Scholz war sie nichts und Merz ist so dazwischen.
Aber also jetzt, wir wollen nicht über in die Söder-Ecke abdriften, darum geht es uns ja jetzt nicht in der Wichtigkeit, aber ich glaube schon, dass Söder verstanden hat, wie moderne Politik funktioniert. Und das kann man jetzt blöd finden, das doch, also da ist Inszenierung ein sehr, sehr großes Feld, politische Kommunikation, nicht ohne Grund wird das auch in einer Ausbildung Politikwissenschaftlern so wichtig geachtet, weil die Kommunikation alles ist. Man kann doof finden, wie er kommuniziert und dass er an der Grenze nicht an der Grenze, sondern über die Grenzen des Populismus hinausgeht und sich immer auf die Fahne bewegt, die gerade am stärksten ist, steht außer Frage. Aber er hat so ein paar Sachen verstanden. Er hat verstanden, wie man mit Medien arbeitet. Er hat verstanden, wie man sich selber inszeniert. Das ist, glaube ich, nicht ganz doof. Also es ist sicherlich nicht das Beispiel schlechthin, aber alleine, dass er sich traut, was Merz nie möchte, sich traut, in, keine Ahnung, in ein Format wie, keine Ahnung, die Heute-Show zu setzen, mit Fabian Köster dazu diskutieren und sich da auch ein bisschen vorführen zu lassen, das würde Merz nie machen. So, der boykottiert die ja komplett. Und da sieht man so Unterschiede im Verständnis, wie Medien funktionieren, wie man Medien benutzen kann. Vielleicht auch im Schlechten, klar. Aber ich unterstelle ihm, er hat da schon sehr viel Verständnis, was er irgendwie für sich praktisch nutzt.
Aber ich würde das jetzt nicht so sehen, als dass das so muss man es eben machen. Also ich sehe auch eher so die Fallstricke. Ich war übrigens am Wochenende in der Shakespeare-Aufführung, Was ihr wollt, und da fiel der schöne Satz: Nichts ist wirklicher als das, was wirklich scheint. Und ich finde, das passt hervorragend in unsere Zeit und das passt hervorragend in unsere Debatte, also wie Politik sich inszeniert. Und ich finde, es muss auch noch um Inhalte gehen. Also alles darauf abzustellen, wie sieht es denn an der Oberfläche aus, ist meines Erachtens total gefährlich. Und ich finde, dieser Versuchung dürfen wir auch nicht nachgeben. Also mein Plädoyer ist auch als Journalistin: Lass uns immer in die Tiefe gucken, lass uns nachbohren. Lass uns die Dinge auseinandernehmen.
Total, total. Aber wenn man nicht gleichzeitig die Instrumente auf der anderen Seite verstanden hat, dann wird es trotzdem schwierig, weil man erreicht die Menschen leider nicht mehr. In der Zeit von Social Media, der Filterblasen, von abnehmenden Aufmerksamkeitsspannen, da läuft es halt ein bisschen anders ab. Und dann muss man gucken, dass man wie beides verbindet. Ich will gar kein Plädoyer dafür halten, dass es nicht um Inhalte gehen soll. Im Gegenteil. Und gar kein Plädoyer für Populismus. Aber dieses Verständnis von Medienarbeit ist, glaube ich, ganz relevant. Nicht ohne Grund war die AfD und ist die AfD auf Social Media immer noch so erfolgreich. Die haben es leider
Ja,
verstanden.
aber
Negativ,
lass mich
positiv.
da schnell reingrätschen.
Gerne.
Es gibt übers Bauhaus, das historische Bauhaus, gibt es den schönen Satz der Bauhausphilosophie, Form follows Function, also die Form folgt der Funktion. Und das gilt auch für politische Kommunikation. Wenn wir aber Form haben, die nur um ihrer selbst willen da ist, die um sich selbst kreist und der es an Inhalt, der sich in der Form ausdrücken sollte, mangelt, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich finde, da sind wir, das würde ich gar nicht auf Söder alleine fokussieren wollen, aber da sind wir bei vielen der politischen Klasse, die sind einfach in der Gefahr, die weitgehend inhaltsentleerte Form als Mittel der Politik zu nutzen. Und das ist eine Form von TikTokisierung, die das auch noch aktiv unterstützt. Und da sind wir wieder bei originären journalistischen. Und ich finde auch, Herr Kabisch, politisch-pädagogischen Aufgaben.
Ja, ich will dir gar nicht widersprechen. Wir wollen keine politische Kommunikationsdiskussion führen. Aber guck dir die Erfolge von Mamdani in New York an. Wie hat der seinen Wahlkampf gestaltet? Natürlich über Inhalte, ja, über klare Themen, auch über klare linke Themen. Aber guck dir bitte mal seinen Social-Media-Auftritt an. Das war nicht, das war ganz klassische PR-Lehre, wie sie im Lehrbuch steht, wie man TikTok nutzt, wie man es verkürzt, wie man auch populistisch an manchen Stellen, also linkspopulistisch dann vielleicht, wenn manche sagen, auftritt. Also ich würde gar nicht widersprechen, man muss beides machen und ich würde niemals sagen, es soll nicht um Inhalte gehen, im Gegenteil. Und ja, schön wäre es, wenn alle das durchschauen würden und hinterblicken würden, aber so funktioniert es, glaube ich, nicht mehr. Das ist jedenfalls das, was der Blick auf Mamdani sagt, für mich jedenfalls.
Ja, aber da steckt aber auch eine große Gefahr drin, ne? Also, um nochmal wieder zu Merz zurückzukommen, im Prinzip hat er ja im Wahlkampf was Ähnliches gemacht. Er hat viel versprochen, ja. Also, echte Wirtschaftswende, Bürgergeld wird vom Kopf auf die Füße gestellt, eine echte Sozialstaatsreform, ein Herz der Reform, ja. Also, er hat lauter Banner produziert, die sich gut verkaufen. Und jetzt fällt den Menschen halt auf, da ist eben nicht viel dahinter. Und, ich finde, das kann sich ganz schnell entzaubern und das wird auch die Gefahr für Soran Mamdani sein, wenn er nicht liefern kann, was er versprochen hat. Bei Merz ist jetzt genau an diesem Punkt, wo er das nicht liefern kann, was er versprochen hat. Oder der Moderator flieht. Ich rede zu viel Mist.
Nee, das organisiert sich selbst. Wir reden jetzt einfach so, wie wir wollen. Der kommt auch gleich wieder. Ich finde bei Mamdani, also erstens nochmal, ja, Mamdani setzt die Mittel der digitalen Kommunikation, Social Media ein. Er ist auch die Generation, die das selber schon fast native kann. Er macht das erfolgreich, aber bei ihm steckt politische Linie und Strategie dahinter. Das darf man eben nicht vergessen und das unterscheidet ihn, dass es eben nicht Inhalt entleerte Form, sondern da steckt Inhalt dahinter. Und das wirklich Interessante bei Mamdani ist, das muss man an der Stelle mal darauf hinweisen, Mamdani ist ja von Trump vor der Wahl verteufelt worden, als wenn jetzt Marx, Engels, Lenin und Stalin und Mao Zedong gemeinsam in New York reagieren würden. Und kaum wurde er gewählt, was passiert, dann sitzt auf einmal Mamdani im Oval Office und er wird von Trump sozusagen als ein großartiger Leader umschmeichelt und Patschentchen und so. Was macht Trump damit? Trump integriert, und das ist eine Qualität von Trump, er integriert den erfolgreichen Außenseiter, der gegen das Establishment angetreten ist. Er nimmt ihn persönlich in den Kreis des neuen Establishments auf. Ja, es ist ein vergiftetes Willkommen, das Trump Mamdani bereitet. Und er hat ihm da im Grunde mit dieser Form der Anerkennung, hat er ihm einen vergifteten Rucksack geschnürt. Und da bin ich mal gespannt, wie das sich in der Zukunft noch ausgehen wird. Aber das war nur eine Randbemerkung.
Danke. Also vielleicht kurz dazu. Ich würde sagen, er nimmt ihm damit extrem den Wind aus den Segeln einfach.
Naja.
Und ich finde aber, man kann das auch schlecht mit deutscher Politik generell vergleichen, weil dieses, also kann man schon, Aber in den USA ist ja dieses Verhältnis zwischen Mamdani und Trump ist ja auch ein komplett asymmetrisches. Also Mamdani beschränkt sich ja vollständig oder weitgehend auf New York, weil das eben sein Gebiet ist, in dem er antritt. Und Trump ist ja für die ganz Vereinigten Staaten zuständig sozusagen. Und damit sind das ja zwei vollständig verschiedene Positionen, aus denen sie heraus agieren. Und ich finde, das merkt man in diesem Konflikt oder in diesem Wahlkampf hat man das schon sehr, sehr stark gemerkt, dass es eben nicht um die gesamte USA geht, sondern um den Bundesstaat New York.
Gut für diesen kleinen Exkurs, dann waren wir da auch nochmal gewesen. Lass uns zurückkommen zur Arbeit der Bundesregierung an der Stelle. Wir haben uns einen kleinen Überblick verschafft, glaube ich, erstmal, was Merz selber betrifft. Und der Plan wäre es, so ein paar Teilthemen mal abzuklappern und zu schauen, wie erfolgreich war man in den Bereichen. Ich kündige schon mal an, also es wird nicht ausgeschlossen sein, dass wir auch über Soziales heute sprechen, so ist gar nicht gemeint, aber wer das ein bisschen vermisst, vielleicht im Schwerpunkt, das wird im Jahresrückblick, in der Jahresrückblicksfolge nochmal ein großes Thema sein. Das Treten nach unten 2025, habe ich es genannt. Das werden wir uns dann nochmal separat anschauen. Ich würde aber anfangen mit dem Bereich Migration. Nicht, weil ich das am allerwichtigsten finde, im Gegenteil, sondern es ist der Bereich, der ja, wenn man so ein bisschen dem Auftreten der Bundesregierung Glauben schenken mag, am allerwichtigsten war oder am wichtigsten erscheint. Also gleich am ersten Tag schließen wir die Grenzen. Wir haben die Worte von Merz noch vor Augen und tatsächlich wurde ja auch da gehandelt, in Anführungsstrichen, mit den Einsetzungen der Kontrollen, zumindest zeitweise oder übergangsweise immer wieder verlängert. Diese Abschaffung der Turbo-Integration, die Debatte um sichere Herkunftsländer. Und trotzdem hat man das Gefühl, das war ja nun ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man damit in der Praxis vielleicht nicht die Leute erreicht hat, die man erreichen wollte. Das war ja wahrscheinlich Strategie gewesen, der AfD hier so ein bisschen Wasser wegzunehmen. Wir haben darüber schon gesprochen, dass das wenig bringt. Frau Lehmann, wie würden Sie diesen Bereich Migration einschätzen? Ist das ein Bereich, wo das alles so gelaufen ist, wie man es erwarten musste, wo man vielleicht auch enttäuscht sein kann, dass die SPD das so mitträgt? Oder ist es ein Bereich, wo es relativ viel, wir machen erstmal und denken danach darüber nach ist? Wie schätzen Sie das ein?
Es ist ein Bereich, wo man relativ gut sieht, wie Inszenierung von Politik funktioniert. Also die Bundesregierung hat ja angekündigt, wir handeln da, wir machen eine Migrationswende, hat dieses Thema auch gesetzt, getrieben von der AfD. Das war gar nicht die Absicht der CDU, dieses Thema so groß im Wahlkampf zu machen. Sie haben es erst gemacht, als sie merkten, also das funktioniert nicht. Also im Prinzip unter dem Eindruck der vielen Terrortaten und Amokläufe und Taten von psychisch gestörten Menschen, die vor der Wahl stattfinden, die interessanterweise jetzt hoffentlich auch wieder aufgehört haben, aber man soll nichts beschwören. Also wir hatten ja auch vor einem Jahr den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Das waren alles Taten, die total unterschiedlich gelagert waren. Und trotzdem hatte man so, dass die AfD zumindest erfolgreich auch den Spin gesetzt und die CDU hat ihn dann übernommen oder die Union hat ihn übernommen. Wir haben ein Riesenproblem mit den Ausländern hier. Und ja, dann hat man gesagt, man macht eine Migrationswende und hält sich nun zugute, das hat gewirkt. Also Abschiebungen sind gestiegen, die Zahl der Asylanträge ist gesunken. Und wenn man aber mal aufs Kleingedruckte schaut, dann sieht man, dass die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland ist gestiegen und zwar von Januar bis September, das ist jetzt eine Anfrage der Linkspartei, wurden 17.651 Menschen abgeschoben und im Vorjahreszeitraum waren es 14.706. Okay, geht. Aber dann sagt man, der ganze Aufwand, die Grenzkontrollen, die Abordnung von Polizisten an die Grenze. Das alles, damit 3.000 Menschen mehr abgeschoben werden konnten und hat das jetzt wirklich die Befriedung gebracht? Hat das die AfD halbiert? Haben wir plötzlich keinen Wohnungsmangel mehr? Kriegt man schnelle Arzttermine? Also alles, was so suggeriert wurde, natürlich nicht. Ja, also es ist sozusagen nichts von dem eingetreten, was man damit verknüpfen wollte, wenn endlich das Problem, ja, das hat jetzt zum Gruppe Asyl und Migration gelöst ist. Und dann hätte man sich ja zugute, ah ja, die Zahl der Asylanträge sinkt in Deutschland, das stimmt auch, aber die sinkt auch EU-weit. Also es ist nicht die originäre Politik der deutschen Bundesregierung, die dazu führt, dass die Zahl der Asylanträge sinkt, sondern es ist einfach auch die weltpolitische Lage. Also der Bürgerkrieg in Syrien, ist erstmal, naja, ich würde sagen, also es gibt immer noch Unruhen, aber es ist nicht mehr so, also so krass. Das Assad-Regime ist gestürzt und es kommen einfach nicht mehr so viele Menschen aus Syrien nach Europa. Also, und das trägt natürlich alles dazu bei und dann natürlich das europäische Grenzregime, dass die Zahl der Migranten insgesamt sinkt. Also man hält sich zugute, man hat da geliefert, ja, also und die Zahlen zeigen das ja auch, aber im Prinzip die krassen Verschärfungen wurden schon unter der Ampelregierung eingeführt, also Bezahlkarte, härtere Abschiebung und auch der Familiennachzug wurde ja zum Teil schon eingeschränkt. Jetzt wurde ja ganz ausgesetzt, was meiner Ansicht nach eine richtig schlimme und kontraproduktive Maßnahme ist, also für subsidiär Geflüchtete. Also das betrifft ja vor allen Dingen Leute, die aus Bürgerkriegsländern fliehen. Denen ist dann irgendwann nicht mehr gestattet, ihre Familie, also erstmal für 2 Jahre nicht mehr gestattet, ihre Familie nachzuholen. Und ja, jeder weiß das. Also Familie um sich zu haben, ist gut für die eigene psychische Gesundheit, fördert Integration, wenn man die Familie nicht um sich hat. Das ist einfach nicht gut für die Menschen. Das ist nicht gut für die Integration in diesem Land. Also es ist eine harte, eine symbolische Maßnahme, die aber viele persönliche Härten mit sich bringt und ja, die eigentlich kein Problem löst, viele neue schafft. Also Migration, ich würde sagen, mehr Schatten als Licht. Vielleicht in einem Punkt muss man sagen, da hat sich die Vernunft durchgesetzt, und zwar ist die doppelte Staatsbürgerschaft, wo die Union ja sagte, die schaffen wir sofort ab, die gibt's weiterhin. Und das ist einfach modern und zeitgemäß. Und insofern hat vielleicht auch eine SPD da noch das Schlimmste verhindert.
JV, gerne. Einfach rein.
Ja, ich würde an der Stelle ganz viele Punkte, die Frau Lehmann angesprochen hat, als sehr richtig ansehen und auch unterstützen. Und finde auch, dass bei der Migration natürlich, es wurde viel angekündigt am Anfang und es wurde tatsächlich auch viel davon umgesetzt, vor allem was Abschiebungen anbelangt, was Grenzschließungen angeht. Das ging wirklich unfassbar schnell und ich finde, da ist wirklich kaum Zeit vergangen, dass sie das auch wirklich angepackt haben. Allerdings finde ich es aus meiner persönlichen Sicht trotzdem nicht so ganz richtig und ich sehe auch gerade Grenzkontrollen sehr kritisch, weil ich eben finde, dass Grenzkontrollen für unsere Wirtschaft, für unseren Warenverkehr, für unseren Austausch mit anderen Ländern auch wirtschaftlich gesehen einfach nur kontraproduktiv sein können. Und ich sehe da ehrlich gesagt wenig Vorteile daran und auch wenig wirklich Sachen, die mit Grenzkontrollen jetzt irgendwie das eigentliche Problem lösen würden. Und abgesehen davon, ja, sehe ich auch eigentlich eher Schatten in der Migrationspolitik der bisherigen Koalition und finde auch, also in der jetzigen Koalition, und finde, dass da viele Probleme definitiv nicht richtig, also viele Sachen nicht richtig angegangen werden und wieder zu sehr auf, ja, es wird eigentlich einfach nicht wirklich auf Integration gesetzt, finde ich. Es wird kaum auf Integration gesetzt, sondern eben vor allem auf Sicherheit sozusagen, Sicherheit an den Grenzen zu schaffen, Sicherheit auch im Inland zu schaffen. Darauf wird sehr viel gesetzt und sehr viel Wert gelegt, aber auf diese Integration und das gezielt zu fördern von Flüchtlingen, dass sie dann auch wirklich hier was beitragen können zu unserem, in unserem Arbeitsmarkt, in unserem Land generell, auf diese Integration wird kaum gesetzt und da wird so gut wie kein Wert drauf gelegt und das finde ich sehr schade und definitiv auch den falschen Weg. Und auch wenn die Ampel natürlich so den Grundton bei Abschiebungen, wie Frau Lehmann richtig benannt hat, auch so ein bisschen den Grundton schon eingeschlagen hat, dass eben schon deutlich mehr Abschiebungen auch zu Ampelzeiten schon vollzogen wurden, gab es da, finde ich, trotzdem immer noch deutlich mehr Maßnahmen zur Integration, als es jetzt der Fall ist. Beispielsweise die Turbo-Einbürgerung, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, aus Ampelzeiten. Genau, das müsste aus Ampelzeiten gewesen sein, dass quasi, glaube ich, ja nach 3 Jahren war es ja, dass man dann sozusagen den deutschen Pass bekommt. Und auch, also dass es insgesamt einfach deutlich schneller gemacht wird, dieser Prozess, auch weniger bürokratisch, zumindest war das so das Ziel. Und das wurde ja jetzt quasi wieder komplett aufgebrochen. Und das will man ja, wurde ja quasi wieder abgeschafft oder will man zumindest abschaffen. Und das finde ich auch den völlig falschen Weg. Also man sollte wieder Integration an die oberste Stelle setzen und eben nicht die Schwerpunkte, die unsere aktuelle Regierung setzt in dem Thema.
Dass man übrigens Integration nicht auf ganz oben setzt, sieht man auch daran, dass man sich über diese Probleme, dass Menschen, die quasi nach Deutschland kommen und dann hier teilweise Jahre warten müssen, überhaupt arbeiten dürfen. Immer noch dieses Recht gilt, dass ja im Prinzip deutsche Arbeitskräfte bevorzugt werden. Dieses Grundprinzip existiert ja immer noch. Natürlich dazu führt, dass die unglaublich lange warten müssen. Ist auch ein Zeichen davon. Die Umfragewerte, wenn man sich mal anguckt, Beliebtheit Deutschlands jetzt für klassische Wirtschaftsmigration, davon reden wir jetzt gerade nicht, ich weiß, aber die ja für den deutschen Arbeitsmarkt von Wichtigkeit ist, ist so niedrig wie noch nie. Und wenn man dann diese Studie, das DIW dazu nimmt, hier überprüft dann, wie kann sich denn die deutsche Produktivität und damit wieder Wirtschaftswachstum entfaltet werden, die kommen ja zu einem ganz kleinen Ergebnis. Die Grenze ist natürlich einerseits Produktivität über die Sachgegenstände, ne, also irgendwelche Sachen zu verbessern, zu reformieren, aber eigentlich geht es nur über das Humankapital, wie sie es dann so schön immer nennen, also die Menschen, und davon haben wir halt zu wenig. Also auch das ist auch so ein Widerspruch, wenn man so die wirtschaftliche Ebene anguckt. Und der letzte Punkt, den ich noch ergänzen möchte, bevor Hans dann gleich kann, was mich bei der ganzen Sache am meisten stört, wenn ich ganz ehrlich bin, also es gibt ganz viele Sachen, die mich stören, aber was mich vor allen Dingen stört, ist die rechtliche Umsetzung des Ganzen. Die Bewusstheit, dass man quasi Grenzen schließt und das eigentlich, oder Grenzen kontrolliert und sich damit ja Schlupflöcher im EU-Recht zunutze macht oder Punkte, die nie so gedacht waren, und dann selbst von Gerichten die Gerichtsverfahren ignoriert. Und das ist dann, was vorhin Hans schon gesagt hat, das ist dann wirklich Trump-Pest schlechthin, ne, dass man dann vom Berliner Verwaltungsgericht vorgesagt bekommt, hey, das ist rechtswidrig, zumindest für die Beispielfälle. Und dann, es hat LTO, also so ein Rechtsportal, so schön beschrieben, die nennen das eine passende PR-Strategie, weil man so lange versucht, Verfahren aufzuschieben, wie es irgendwie nur geht, und öffentlich immer wieder wiederholt, wie rechtmäßig das alles sei, obwohl es gegen Recht verstoße. Das ist ehrlich gesagt, finde ich, noch mit das allergrößte Problem, weil wenn man dann irgendwann Gerichte und Entscheidungen von Gerichten nicht mehr akzeptiert oder nicht mehr umsetzt, dann wankt auch sowas Schönes wie Gewaltenteilung. Und das finde ich hier in Ansätzen jedenfalls als Gefahr. Aber Hans, wie siehst du das?
Mir fällt an der Stelle ein Satz von Wolf Biermann ein, den die Älteren von uns vielleicht noch kennen, der sich sehr kritisch mit den Verhältnissen in der DDR auseinandergesetzt hat, und zwar als ein überzeugter Sozialist. Er hat sogar mal gesagt Kommunist. Biermann hat den schönen Satz gesagt und gesungen: Man kann auch mit traurigen Wahrheiten lügen. Und ich finde, dieser Satz trifft für die Art der Debatte über Migration völlig zu. Es ist kein Geheimnis, dass es in Bezug auf Migration und Integration einen Haufen trauriger Wahrheiten gibt. Nur, daraufhin wurde eben schon hingewiesen, zum Teil sind wir, ist die etablierte Politik, die institutionalisierte Gesellschaft daran selber schuld. Wer Integrationsmaßnahmen ausbremst, nicht verhindert, für überflüssig oder hält oder halbherzig macht, der schafft das Problem, das er dann anschließend beklagt, erstmal selbst. Familiennachzug gehört ganz genauso dazu. Wer verhindert, dass geflüchtete Menschen ihre Familie nachholen können, der produziert das, was man hinterher als destruktive soziale Verhältnisse, die dann unter Umständen auch in Gewaltakten münden können, das provoziert man damit. Und das ist etwas, was diese Koalition, und da macht die SPD mit, sozusagen aus Angst vor der AfD, die das als Großthema erkannt hat. Das ist ja im Grunde, ist das ihr magnetischer Nordpol, nämlich die Fremdenfeindlichkeit, das Ablehnen von Migration, ist im Grunde ein völkischer Ansatz. Und da lohnt sich wieder der Blick aufs politische Personal. Wir haben einen Innenminister, Dobrindt, der mal Generalsekretär der CSU gewesen war. Und Generalsekretäre, das sind sozusagen die Scharfmacher und Wadenbeißer. Und das, was Dobrindt in der auch Migrationspolitik veranstaltet, das geht noch weit über das hinaus, was sein Vorvorgänger Seehofer, auch CSU, gemacht hat. Das war auch heute wieder Thema in der Bundespressekonferenz, dass die Pressesprecherin des BMI sich hinsetzt und sagt, ja, diese Regierung hat ja nun mal beschlossen, wir wollen weniger Zuwanderung. Das war am Beispiel der afghanischen Flüchtlinge, die jetzt in Pakistan fesseln. Wir wollen hier nicht mehr, wir wollen möglichst wenige von denen reinhaben. Und dann gibt's jetzt eben die einen Rechtsanspruch haben, hier aufgenommen werden. Gut, das werden wir irgendwie machen müssen, aber alles andere, da machen wir die Schotten dicht. Eine solche Ablehnung, grundsätzliche Ablehnung der Politik, fremde Menschen, ich sage es jetzt mal unterschiedlicherweise, reinzulassen, weil man denkt, man hält sich damit Probleme vom Hals. Nach meiner Überzeugung schafft man sich durch eine solche Abschottungspolitik mehr Probleme, als dass man löst. Und man geht mit diesem Weg, man schafft auch keine positiven Effekte auf andere EU-Staaten, sondern man bestärkt die darin zu sagen, ja, auch wir wollen möglichst wenig Migration hier haben. Das ist eine Problemverschärfung, unter der Deutschland, man kann sich da die demografische Entwicklung angucken, spätestens mittelfristig sehr leiden wird. Das ist eine scheinbare Problemlösung jetzt durch Schaffen von Sündenböcken und dem Vorgaukeln der Lösung dieser von Sündenböcken ausgehenden Gefahr. Und mittelfristig ist es aber eine Problemverschärfung.
Tim?
Ja. Ja, um vielleicht daran direkt anzuschließen. Es ist ja auch die Frage, die AfD wird man nicht damit verkleinern, dass man irgendwelche Restriktionen gegen Migrantinnen und Migranten einführt. Die AfD wird man auch nicht damit verkleinern, dass man keine Migrantinnen und Migranten mehr nach Deutschland lässt. Das wird nicht funktionieren, weil ja das Konzept ist ja, einen Sündenbock zu suchen für all die anderen Sorgen und Probleme, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Und das sind dann in dem Fall die Migrantinnen und Migranten. Und dieses Problem, was sozusagen geschaffen wird, egal was die CDU, CSU tun würde, sie würde es nicht lösen können, weil es faktisch in der Form nicht existiert, wie es behandelt wird. Und selbst wenn man natürlich alles, was Hans soeben gesagt hat, stimmt. Man eigentlich ist eine ganz andere Vorgehensweise notwendig, um die Zukunft dieses Landes zu gewährleisten. Aber ich frage mich halt auch, was sich erwartet wird, weil das Einzige, was man macht, ist, ihnen der AfD Recht geben und zu sagen, okay, ja, die sind das Problem und es ist gut, wenn wir wir stimmen der zu und zeigen der Gesellschaft, also man hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion als Regierung, wir zeigen der Gesellschaft, dass wir was unternehmen dagegen, weil das ein Problem darstellt und eine Gefährdung für die Gesellschaft, für die Menschen hier in diesem Land, für deren Fortbestehen, für deren Wohlstand, was auch immer. Und damit unterstützt man das Ganze nur und legitimiert es noch mehr, aber das wird mittelfristig zu gar nichts führen, weil es ja faktisch also in der Form, wie es behandelt wird, was ich ja gerade eben schon gesagt habe, ich wiederhole mich, aber es existiert ja in der Form nicht.
Ja, definitiv. Ich finde auch, dass da werden halt traurigerweise viele Probleme sehr stark, sage ich mal, groß gemacht in Bezug auf Migration, die eigentlich so wirklich gar nicht existieren oder die wo einfach wirklich nicht der Kern des Problems richtig erkannt wird. Und das ist halt, finde ich, etwas, was man sehr gut bei dieser Regierung und ihrer Migrationspolitik sehen kann. Und abgesehen davon finde ich nochmal, dass auch die SPD wirklich mal ihre Schelle bekommen sollte, weil mich regt es wirklich ziemlich auf, dass die SPD da so gut wie alles von diesen Maßnahmen mitträgt, dass die SPD da wirklich kaum kritisiert oder wirklich kaum irgendwie was eigene oder andere Vorschläge macht sozusagen, wie sie es ja bei anderen beispielsweise in der Sozialpolitik durchaus schon tun. Passiert bei der Migration eher weniger und da trägt die SPD wirklich eigentlich so alles mit, was die CDU diktiert. Und daran stört mich halt eben auch massiv, dass die SPD, dass man daran wieder erkennen kann, dass die Klingbeil-SPD eben einfach sehr machtbesessen ist, extrem machtbesessen und vor allem auch Klingbeil als Person. Und das finde ich bei dieser Migrationsdebatte schon wieder. Die wollen um alles, um jeden Preis in der Regierung bleiben und irgendwie noch ihr gutes Ansehen behalten. Und deswegen tragen sie da alles mit, was die CDU sagt. Und fahren auch diese teils wirklich fremdenfeindliche Schiene, wie auch schon richtig benannt wurde, fahren die komplett mit. Und das finde ich eigentlich einer sozialdemokratischen Partei absolut unwürdig, weil gerade auch deswegen finde ich es umso schlimmer, weil ja davor, vor der Koalitionsverhandlung etc. Von SPD-Seite schon oft gesagt wurde, dass man eben diese Maßnahmen nicht mittragen wird und dass man eben, dass es mit keine dauerhaften Grenzkontrollen beispielsweise oder Grenzschließungen geben wird mit der SPD. Das hat Kling mal noch wenige Tage vor den Koalitionsverhandlungen gesagt. Da hat er auch im Bundestag sehr scharf den Merz attackiert. Und das finde ich auch krass, dass das wirklich komplett aufgewichen wurde und man einfach von dieser von dieser Machtbesessenheit, dass Kling mal davon so krass bestimmt wird, dass er einfach ja sich dann kaum noch schert darum, dass Deutschland wirklich ein Einwanderungsland bleibt und dass wir das wirklich attraktiver machen, weil das Gegenteil ist ja gerade der Fall bei dem Handeln von der Regierung.
Ja, Frau Lehmann, dann ergänzen Sie gerne. Müssen sich nur wieder entmuten. Ich habe Sie nur gemutet, um die Hintergrundgeräusche einzuhalten. Jetzt die richtige Taste finden.
Anna, dein Mikro ist noch
entmuted.
Zu.
Ja,
jetzt
klappt's. Entmuted. Ja, ich habe mich entmuted. Ja. Entstummt. Ich verurteile auch vieles, was die SPD in der Migrationspolitik macht, möchte aber an einem Punkt widersprechen, und zwar, dass sie das aus purer Machtbesessenheit macht. Also wenn man den Gedanken mal zu Ende führen und sagen, na, dann soll die SPD doch die Koalition scheitern lassen, dann hätten wir im Bundestag nur noch eine Mehrheit, die eigentlich mit der AfD möglich wäre. Also es wird ja immer schon, also es ist ja jetzt im politischen Diskurs, wird immer mal wieder nach einer Minderheitsregierung gerufen. Der Jens Spahn wird mit den Worten zitiert, wir werden nicht mit denen sterben, gemützt auf die Sozialdemokraten. Und wenn wir eine Minderheitsregierung haben, dann haben wir quasi Tür und Tor geöffnet, dass jeder Antrag eigentlich der Zustimmung der AfD bedarf, beziehungsweise mit ihr abgestimmt. Also dass die CDU sich immer wieder bei der AfD Mehrheiten besorgt. Und dann haben die extremen Rechten quasi den Fuß in der Tür. Und deshalb würde ich es nicht nur auf die Machtbesessenheit der SPD schieben, sondern ich würde sagen, da ist auch ein Stück vielleicht altmodisch Verantwortungsbewusstsein dabei. Also ich sage mal so, Familiennachzug, das ist vielen in der SPD extrem schwer gefallen. Das war schon was, wo viele, also man hat es ja auch bei der Abstimmung im Bundestag gesehen, da haben Leute geweint. Also weil sie gesagt haben, das ist, also menschlich können wir das eigentlich nicht mittragen. Und sie haben es trotzdem gemacht und ich finde es auch falsch. Und dennoch, also es steht mehr auf dem Spiel als die Machtfülle von Lars Klingbeil.
Gut, trotzdem muss man sich ja die Frage stellen, also Sie haben sicherlich damit komplett recht, dass Sie dann natürlich von Ihrer eigenen Partei jugend vielleicht auch zu Recht dafür Ärger bekommen, ist natürlich auch naheliegend, weil ja da deutlich anders irgendwann gefordert wird. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, das ist ja natürlich das, was bei JV und TM auch ein bisschen durchgeschieden ist. Die zentrale Frage ist ja, einerseits, wie lösen wir dieses Problem Migration oder die Probleme in der Migration? Da wurde jetzt, glaube ich, schon ziemlich stark deutlich, dass das falsch adressiert ist. Aber damit verbunden ist ja auch eigentlich die Hoffnung, irgendwie die AfD klein zu bekommen und die Wirkungsmächtigkeit klein zu bekommen. Und die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, und vielleicht haben Sie ja darauf eine Antwort gleich, Frau Lehmann, ich stelle mich tatsächlich die Frage, wie kann man denn eine Politik machen, von der man weiß, politikwissenschaftlich bewiesen, dass das nicht funktioniert, wo man empirische Belege hat, dass es nicht funktioniert. Und ich jetzt, in letzter Zeit, Sie wissen ja, vor 3 oder 4 Wochen war ja der Präsidiumsgipfel der CDU, wo es um den Umgang mit der AfD ging. Und da hatte man eine Politikwissenschaftlerin zu Gast, die, das haben ja mehrere Quellen berichtet, unter anderem derjenige, der mit am Tisch sitzt, also Robin Alexander, gefühlt jedenfalls, dass sie ziemlich deutlich gemacht hat, hey, ihr könnt nicht das quasi aufnehmen, was die AfD fordert, das dient nur der AfD. Und 2 Tage später steht Merz dann hier in Potsdam und erzählt was vom Stadtbild. Also erklären Sie mir bitte, das verstehe ich nicht. Ich verstehe diesen Ansatz nicht, wie, wenn man das weiß, was der andere Weg ist und das empirisch bewiesen ist, Klammer auf, ich weiß, dass manche das auch hinterfragen und das nicht für richtig halten. Allen voran Gerald Knaus, der so ein bisschen ja Migrationsberater irgendwie tätig ist. Aber nichtsdestotrotz, wie geht das? Wie kann man so eine Politik betreiben, von der man weiß, dass sie in die falsche Richtung führt?
Vielleicht, wenn man innerlich davon überzeugt ist. Also ich würde mal behaupten, es gibt auch einen strukturellen Rassismus innerhalb der Union. Das ist keine durch und durch weltoffene Partei. Also ihr habt ja die Äußerung von Merz erwähnt. Also ob nun Belém ein furchtbarer Ort ist, von dem man schleunigst wieder weg muss, oder ob da kleine Paschas irgendwo unterwegs sind, oder ob die ganzen Asylanten beim Zahnarzt sitzen und sich die Zähne machen lassen. Ich glaube, der denkt wirklich so. Also das ist nicht so, dass eigentlich die Union eine liberale und weltoffene Partei ist, sondern das gibt da durchaus Misstrauen gegen Leute, die von außen kommen. Und ich erinnere nur an die Kampagnen, die da in den 90ern und Anfang der 2000er gelaufen sind. Also zum Beispiel Roland Koch mit seiner Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, wo dann Leute kamen und sagen, wo kann ich hier gegen Ausländer unterschreiben? Das alles ist Ur-CDU, Ur-Unionspolitik. Und deshalb basiert zum Teil, zum Gutteil auch auf Überzeugung.
Natürlich.
Ja, ich muss auch sagen, also ganz klar, für mich ist das völlig klar, dass die CDU keine weltoffene Partei ist, um Gott keine weltoffene Partei ist. Und ich glaube, das steht auch, also zumindest jetzt in unserer Diskussionsrunde, glaube ich nicht, dass es da großartig andere Ansichten gibt. Ich sehe, habe in der CDU noch nie eine weltoffene Partei gesehen und wirklich eigentlich das komplette Gegenteil davon, ehrlich gesagt. Ich meine, bei Frau Merkel war es noch so ein bisschen klar, da war es noch deutlich liberaler. Also liberal kann man auf jeden Fall, ist da das richtige Wort. Aber ich finde, spätestens seit der Ampel und als Friedrich Merz da die Führung in der CDU übernommen hat, ist die CDU alles andere als weltoffen. Und gerade bei der CSU, finde ich, war das schon immer so. Also da hatten wir ja Seehofer und die ganzen Radikalen, sage ich mal, die ja auch schon zu Merkel-Zeiten da ordentlich gegen alles Mögliche gewettert haben, was Merkel da mit den Grenzen gemacht hat, mit den offenen Grenzen und so weiter. Da war ja Seehofer schon immer dagegen und hat ja auch immer stark Kontra gegeben. Und ich finde, bei der CSU, gerade bei dieser Schwesterpartei, sieht man sehr deutlich, dass sie definitiv nicht so weltoffen denken und teilweise auch wirklich Fremdenfeindlichkeit und Rassismus da sehr in den Strukturen der Parteien verwurzelt ist. Und da finde ich aber, dass da halt die Sache ist, dass mich das bei der CDU, dass ich das da auch nicht wirklich erwarte, dass die in Bezug auf die Migration jetzt eine andere Linie fahren, weil ich das einfach so von denen kenne, dass die sehr in Bezug auf Migration sehr teilweise rassistisch und fremdenfeindlich sind. Also bei der CDU erwartet man es nicht, bei der SPD hingegen schon. Da würde ich es zumindest deutlich mehr erwarten, weil es wirklich eine sozialdemokratische Partei ist und ich finde, die sollte sich auch in diesem Verständnis als sozialdemokratisch immer für die Rechte der Schwächeren, sage ich mal, und der nicht so gut gestellten, wozu ja auch Migranten zu größten Teilen eben gehören oder zu großen Teilen gehören, dass eine solche Partei wie die SPD sich für deren Rechte und für deren Position auch einsetzen sollte. Und das ist eben gerade nicht der Fall bei der Migrationspolitik. Und ich finde, da entfernt sich die SPD auch langsam oder sicher von vielen ihrer eigentlich ehemals sehr guten Werte. Und das finde ich sehr schade.
Nur ganz kurz, bevor Hans gleich kann, nur zwei Sachen noch ganz kurz. Erstens glaube ich, grundsätzlich ist die Beschreibung von beiden nachvollziehbar und dass es da Rassismus gibt, ohne Frage. Das hat man ja an Wadepool gemerkt, nicht Pulwuhl, gemerkt in seiner Aussage zu Syrien, wo er dann so sinngemäß gesagt hat, oh, hier hängt doch ein Kreuz, wir können doch nicht uns mit Syrien so verhalten und dafür durchs Dorf gejagt worden ist. Trotzdem stelle ich mir so ein bisschen die Frage, also in der Partei intern, trotzdem stelle ich mir so ein bisschen die Frage, jenseits von irgendwelchen Dogmen, die man verfolgt, muss man doch trotzdem sehen, was die Wirkung seiner eigenen Politik ist. Und die Wirkung der eigenen Politik ist das Ziel, dass man die Partei, die man schwächen möchte, die erklärtes Ziel hat, die CDU zu zerstören, wenn man den sehr sämtlichen Papieren der Glauben schenken mag, wenn man die mit der eigenen Politik fördert, halte ich das für zumindest schwierig. Da muss, also so ein Denken bei einer Dogmatik sollte es, glaube ich, dann schon geben. Aber Hans, wie schätzt du das ein?
Ja, eine Mischung aus beiden. Also zum einen stimme ich völlig zu. Die CDU ist eben nicht eine insgesamt liberal-konservative Partei, sondern sie ist durch Flügel geprägt und der völkisch-nationale Flügel hat traditionell eine relativ starke Funktion. Und was jetzt stattfindet, die Politik, vor allem die Migrationspolitik der Union, das ist in gewisser Weise, und das spielt innerorganisatorisch eine große Rolle, das ist der abschließende Endkampf gegen Merkel. Ja, Merkel wird innerhalb der Union immer noch verantwortlich gemacht für im Grunde für die Stärke der AfD. Die konservativen Kräfte in der Union, und zwar sowohl in der CDU als auch in der CSU, die werfen Merkel vor, dass sie durch ihre Grenzöffnung, die in Wahrheit keine Grenzöffnung, sondern eine Grenznichtdichtmachung war, dass sie sozusagen der AfD die Munition geliefert habe, die die AfD stark gemacht hatte. Also eigentlich ist das konservative bis reaktionäre Narrativ in der Union ist, der AfD-Erfolg ist ein Resultat der gescheiterten Politik Angela Merkels. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das geht bis in die Personen rein. Wer ist denn Friedrich Merz? Das Verhältnis zwischen Merz und Merkel ist ein seit Generationen, wenn man so will, belastetes und vergiftetes. Sie hat Merz aus der Politik, aus der ersten Mannschaft rausgeboxt. Er war im Grunde aus dem politischen Leben völlig draußen, ist dann zu BlackRock gegangen, hat einen Pilotenschein gemacht und so. Und auf einmal war er wieder da. Das ist sozusagen die späte Genugtuung auch, die Merz jetzt erlebt und die sich auch in dieser Form gegenüber Merkels Erbe, wenn man so will, ausdrückt. Und dass Spahn und Söder da an seiner Seite stehen, das ist kein Wunder, sondern das ist logischer Ausdruck dieser Politik. Und die Frage, Pierre, die du gestellt hast, ja, aber die müssen doch sehen, was die Konsequenzen ihrer Politik sind. Wenn ich schon will, mit dieser Politik sozusagen den politischen Gegner schwächen will, und jetzt erlebe ich mit, dass er eigentlich dadurch gestärkt wird. Das ist ein Argument, das nicht greift, weil in weiten Teilen der CDU das, was der Kern des AfD-Narrativs ist, dass nämlich Deutschland keine zunehmende Zahl von Menschen fremder kultureller Herkunft verträgt. Das ist ideologisches Narrativ innerhalb der Unionsparteien. Und deswegen sagen die, ja, es war immer falsch, was Merkel gemacht hat. Und wir müssen diesen Fehler korrigieren, um überhaupt eine Chance haben, zu bekommen, wieder gegenüber der AfD stärker zu werden. Das ist, glaube ich, deren Kalkül, und deswegen agieren sie so, wie sie agieren.
Aber rechnen können sie noch, ja? Also die Zahlen sehen sie trotzdem noch, oder etwa nicht? Also ja, bei all dem, was du sagst.
Aber sie sehen auch die Zahl. Wo ist denn die Union jetzt? Bei 25%. Ja, das ist in der Unionstradition, wo die Zahlen von immer über 30 gehabt hatten, bis hin in die 40er rein, sind das sozusagen schmähliche Ergebnisse. Das ist eigentlich auch politischer Keller. Wir sind doch dabei, dass im Moment in Umfragen AfD und Union mindestens gleich aufliegen, teilweise vielleicht auch schon davor. Und eine Zahl, die vor dem Hintergrund interessant ist, eine sehr aktuelle Zahl, dass inzwischen, ich glaube, 49%, jedenfalls die Hälfte der Deutschen, eine AfD-Regierungsbeteiligung oder sogar auch Führung für gar nicht ausschließen würden, sondern für ein Normalverhalten. Das zeigt ja, inwiefern diese Ideologie greift. Und da sind konservative Teile der Union, die Mehrheit dort sind, Teile der AfD, die sind, man muss das leider so sagen, Fleisch vom Fleische des anderen.
Ja, so ist es. Also es gibt, die AfD ist ja auch nicht aus dem ungefähren politischen Raum entstanden, sondern es sind ja ganz viele Politiker, die früher auch in der CDU waren, die zur AfD gewechselt sind, gerade auch auf Länderebene. Also da passt zum Teil ideologisch wenig zwischen die beiden Parteien. Deshalb hat ja auch Alice Weidel heute im Bundestag an die lieben Abgeordneten von der Union appelliert, doch zusammenzuarbeiten. Und wenn die AfD es schafft, also jetzt sind wir bei der AfD, aber wenn die es schafft, sich sozusagen und noch so ein bisschen anders zu verkaufen, ja, wenn die das Völkische mehr nach hinten stellen und mehr das Pragmatische nach außen stellen, du wirst irgendwann Also du hast jetzt schon auf kommunaler Ebene Zusammenarbeit. Du hast heute wieder im Europaparlament eine Abstimmung gehabt mit wo quasi die Konservativen mit und die extrem Rechten zusammengestimmt hat, nämlich es ging um die Verschiebung des Waldgesetzes oder des Gesetzes gegen Entwaldung. Und das ist ja neulich schon mal beim Lieferkettengesetz passiert. Also da entsteht viel mehr Zusammenarbeit, als wir vielleicht wünschen und wahrhaben wollen. Also das geht, da geht zum Teil zusammen, was eigentlich zusammengehört. Und das ist ein totales Alarmsignal, wo eigentlich ja man nur irgendwie sagen muss, ja, dann muss man eben andere Narrative und andere Mehrheiten versuchen zu finden. Aber gerade bei so einem Thema wie Migration, das so angstbesetzt ist, so emotional getrieben, und was so leicht missbraucht werden kann, was ja immer funktioniert hat, ja. Also wenn man sozusagen eine Bedrohung von außen hat, dann schließt man die rein und sucht sich irgendwo einen Sündenbock. Hat immer funktioniert, ja. Also war ist das Erfolgsrezept. Man sucht sich eine Gruppe aus, die angeblich an allem schuld sind. Ne? Also muss ich gar nicht nach 33 zurückgehen. Aber wenn man dagegen nicht eine mächtige Gegenerzählung aufbaut oder versucht, das zu durchbrechen, dann ist das Spiel gespielt, ja, oder dann läuft das nach einem Drehbuch.
Naja, also klar, völlige Zustimmung ist auch schwer zu finden. Da die Verbindung, glaube ich, die Annäherung in manchen Teilen der CDU an die AfD ist ja auch schon unabhängig jetzt von den aktuellen Geschehnissen da. Und auch, ja, und gerade der genannte Jens Spahn wird ja doch immer so als Person gesehen, wo man durchaus zu allen Seiten offen ist, um mal positiv oder negativ zu formulieren, je nachdem. Einen zweiten Bereich, den ich noch, zumindest wenn Sie noch kurz Zeit haben, Frau Lehmann, mit Ihnen noch kurz anblicken würde, ist der Blick auf das Thema Wirtschaft und Umsetzung Wirtschaft, auch in Verbindung mit dem Sondervermögen, denn die CDU hat sich ja im Wahlkampf, bis dieser Shift kam, darauf haben Sie ja zu Recht verwiesen, eigentlich als Wirtschaftspartei, verstehen Sie sich ja immer noch, haben die höchste Kompetenz, die man ihnen zuschreibt im Bereich Wirtschaft. Und in diesem groß gelobten Herbst der Reformen sollte es ja da entsprechend auch vorangehen. Rausgekommen ist so ein Investitionsbooster, wie sie es so schön genannt haben, der quasi per Investitionsabschreibungen, sagen wir mal, Investitionen ermöglichen soll. Und das in Verbindung damit, dass man ja eigentlich durch das Sondervermögen, was man hat, abschreiblich der 100 Millionen fürs KTF, 400 Milliarden ja eigentlich irgendwie bereit hat, wo jetzt aber
Milliarden, ja.
rauskommt, Milliarden, genau, wo jetzt
100
rauskommt,
Milliarden.
genau, 100 Milliarden, die ins KTF gehen, das hat man ja prinzipiell noch an die Bundesländer geht ein Teil, ne, und an die Kommunen, aber unabhängig davon, man hat ja Gelder bereit und da kommt jetzt heraus bei den Berechnungen, bei den jetzt in Haushaltsplanungen, dass da, naja, so Gelder quer verschoben werden, was die Grünen ja so ein bisschen versucht haben zu verhindern, mit dem Hinweis, dass es eben eine bestimmte Anzahl, 10%, ne, Neuinvestitionen geben müsste. Und jetzt wird damit Steuergeschenke à la Mütterrente finanziert. Deshalb die Frage im Bereich Wirtschaft, und da gehört ja jetzt dieses ganze Diskussion um Schulden und Sondervermögen mit dazu. Sehen Sie da sinnvolle Impulse? Sehen Sie da Wege, die in die richtige Richtung gehen? Oder ist es, wie es so schön genannt wurde, nur eine Art Rechentrick, mit dem man versucht, das Alte zu bewahren?
Da schon auch sinnvolle Maßnahmen. Also das ganze Thema Bürokratieabbau, dass man sagt, man geht das jetzt an. Und das wird dann oft sehr, sehr kleinteilig, ja, also, dass man Führerschein online beantragen kann und so weiter. Aber in der Wirkung ist es dann oft gut, ja. Also natürlich müssen wir uns an den Bürokratieabbau machen und das wirkt dann zum Teil sehr technisch und das lässt sich eben auch nicht gut verkaufen. Ja? Also wenn man sagt, irgendwie, wie kauft man Politik auf TikTok, Bürokratieentlastungsgesetz, ich weiß nicht, wie man das umsetzt, gibt sicherlich findige Köpfe. Dann hat die Ampel ja zum Teil Sachen beschlossen, die auch schon die Ampel auf den Weg gebracht hat und die damals von der CDU verhindert worden, also von der Union verhindert worden sind, weil man natürlich auf keinen Fall wollte, dass die irgendwie in irgendeiner Weise erfolgreich sind. Zum Beispiel die Kraftwerksstrategie, ja. Wurde heute auch im Bundestag darauf hingewiesen. Also das war was der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck unbedingt wollte und wo Union gesagt hat, geht doch gar nicht, brauchen wir niemals solche Kapazitäten. Jetzt macht man im Prinzip genau das, genauso wie den Investitionsbooster, ja, also diese Sonderabschreibung. Hat die SPD vorgeschlagen, sollte nicht umgesetzt werden, jetzt wird es eben umgesetzt. Also ich finde, das sind viele so Einzelmaßnahmen, wo man sagen kann, ist schon sinnvoll, dass die jetzt kommen. Auf der anderen Seite gibt es da eben auch so eine Unklarheit wiederum in der Kommunikation. Also wir diskutieren jetzt darüber, ob wir wirklich einen Verbrenner durchsetzen sollten. bis 2035 oder ob man es nicht nochmal verschiebt. Ja? Wir sind da spät dran. Also ich war gerade in China, du siehst auf den Straßen Pekings oder Shanghai ist fast nur noch Elektroautos. Und wenn du dort ein Auto neu zulässt, dann bezahlst du im Prinzip 10.000 Euro, also umgerechnet Euro zusätzlich, wenn du einen Verbrenner zulassen willst. Da gilt faktisch schon jetzt ein nicht Verbot, aber eine riesengroße Hürde für die Zulassung neuer Verbrenner. Und wir diskutieren also immer noch, ob man oder soll man und müssten eigentlich alles daran setzen, dass wir diesen Vorsprung irgendwie wieder aufholen, wenn wir eine irgendwie konkurrenzfähige Automobilindustrie in unserem Land erhalten wollen. Und wenn wir sagen, das ist so ein Pfeiler der deutschen Industrie, den brauchen wir und der muss unbedingt weiter bestehen bleiben. Also da braucht es dann auch klare politische Vorgaben. Also nichts ist so schädlich wie fehlende Verlässlichkeit. Und das, was sich die Regierung da leistet, also dieses Hü, Hot, vielleicht nicht, ist total kontraproduktiv. Und wenn man sich die Wirtschaftsdaten anguckt, ja, wir haben das dritte Jahr in Folge Rezession. Also das Deutschland geht es nicht gut. Das liegt nicht allein, muss man dazu sagen, an der Politik dieser oder der Vorgängerregierung. Das liegt auch sehr, sehr stark an den geopolitischen Umständen. Unser bisheriges Erfolgsmodell, dass wir quasi mit billiger Energie produzieren und unsere etwas teureren Produkte in freie Märkte verkaufen. Funktioniert so nicht mehr. Ja, sind die freien Märkte, wir haben Zölle in den USA, wir haben China, was sozusagen der chinesische Markt ist, die sagen, wir bauen die besseren Autos und die billigeren Maschinen und das klappt auch gut. Also das ganze deutsche Geschäftsmodell steht irgendwie auf dem Prüfstand und man muss da irgendwie jetzt überlegen, bleiben wir technologisch weiterführend und wie gelingt uns das? Ja? Eigentlich müsste Transformation das ganz große Wort sein. Also wie schaffen wir die Transformation? Wie werden wir klimaneutral und bleiben Industrieland? Ich glaube, die Regierung verliert sich da zurzeit so ein bisschen in Klein-Klein. Und was das Sondervermögen oder diese Sondervermögen angeht, ja, das stimmt. Da wurden Investitionen im Kernhaushalt zurückgefahren, zum Beispiel Investitionen in die Bahn. Und das wurde durch Geld aus diesen Sondervermögen, die kreditfinanziert sind, ersetzt. Insofern ist das schon so ein Verschiebebahnhof, was ja die Grünen, aber auch die Linken zu Recht kritisiert haben. Und man kann sagen, das ist so ein Haushalt für einen Koalitionsfrieden. Also man hat sich damit Zeit gekauft und muss niemandem was wegnehmen, also Geld schmiert, ja. Aber die Frage ist auch wirklich, ob das den Anforderungen gerecht wird, die wir ob es das ist, was wir die nächsten 5 Jahre, die nächsten 10 Jahre brauchen. Insofern wirtschaftlich eher sehr durchwachsene Bilanz.
Ja, das, was ich immer so wahrnehme, vielleicht korrigieren Sie mich und gerne auch der Rest, also das war dieser Impuls von Anfang an, den auch Merz gestellt hat, aber eben auch Katharina Reiche, diese Aussage, hey, wir müsst alle viel mehr arbeiten, weil das viel mehr arbeiten, wir sind alle so unglaublich unproduktiv und eigentlich müsste man, also diese, auch was jetzt auch im Koalitionsvertrag drinsteht, diese Auflösung letztlich der Idee, dass es eine Stundenanzahl, eine Begrenzung in Tagesarbeitszeit gibt, sondern eine Wochenarbeitszeit, mit der man ja irgendwie das auch flexibler gestalten möchte, von hinten drum. Das ist auch so ein Impuls, den ich nicht komplett, also nachvollziehen kann, weil das würde ja behaupten, alle sind irgendwie, also in der Konnotation, alle sind irgendwie unglaublich faul und arbeiten zu wenig und jetzt brauchen sie jemanden, der ihnen von oben quasi sagt, hier, ihr müsst jetzt mal mehr tun. Und auch in Verbindung damit, dass nach die aktuellen Zahlen ja sagen, dass es jetzige Investitionen, was man jetzt aktuell machen würde mit den Geldern, die aus dem Sondervermögen kommen, die würden ja so irgendwas von 0,3 bis 0,5% des BIPs erhöhen. Die Zahlen sind ja lachhaft. Also wenn man überlegt, dass da ja ganz viel Geld bereit liegt, was ja, wenn man jetzt keynesianistisch denkt, letztlich ja als Konjunkturimpuls dienen kann, verstehe ich es nicht. Also teilweise auch ein merkwürdiges Framing, merkwürdiger Umgang, der da irgendwie in diesem Bereich vollzogen wird, den ich nicht komplett passen kann.
Ja, immerhin gibt es ein bisschen, wird ein bisschen Wirtschaftswachstum prognostiziert und zwar allein aufgrund dieses Effektes aus dem Sondervermögen. Das hat ja die Wirtschaftsministerin auch gesagt. Also nachhaltig ist das sicherlich nicht, aber immerhin bewegt sich ein bisschen was und angeblich soll es wo auch im Ausland soll man wo auch im Ausland darauf schauen, dass Deutschland jetzt überhaupt mal Geld in die Hand nimmt in nennenswerter Größenordnung, um seine Infrastruktur in Stand zu setzen und in den eigenen Laden zu investieren. Also ich meine, das ist ja Also das ist auch so ein Ding, wenn man aus China kommt oder auch aus Singapur und dann in die Regionalbahn vom BER steigt, dann nimmt man erstmal wahr, also wie schlecht wir da zum Teil sind, ja? Also wie dreckig das hier alles ist. Also ich möchte jetzt nicht über Deutschland schimpfen, aber ich denke, es manchmal manche Sachen, ey, das ist manchmal so, als ob ich ob ich zurückkomme in ein Entwicklungsland und so manchmal ein bisschen erschreckend, dass man so als drittgrößte Volkswirtschaft es nicht schafft, das Gepäckabteil im Regionalzug irgendwie sauber zu halten, sondern dass da alles vollgepisst ist. Ja, also das ist ja jenseits meiner Vorstellungskraft, warum wir das nicht hinkriegen.
Hans, hattest du schon so Luft geholt? Wolltest du kurz, sonst kann TM erstmal?
Ja, also ich bin völlig bei dem Punkt, den Anna Lehmann genannt hat. Bürokratieabbau ist ein Riesenthema, ein gewaltiges Thema, gerade weil es so detailliert und kleinteilig und am Ende scheinbar unbedeutend in den Endverzweigungen aussieht. Aber genau da merken wir es. Also jeder, der mal versucht hat, irgendwie einen Termin beim Amt zu kriegen oder diese bescheuerte Anmeldeprozedur für irgendwelche Autos oder sonst was, das sind, wenn man es schafft und schaffen würde, das komplett umzustellen, wie das in baltischen Staaten seit Jahren Usus ist, auf dass das einfach digital geht und gemacht werden kann. Das ist doch alles keine Raketenwissenschaft. Also da kann man, und zwar für Bürger sinnlich, erleichternd, erfahrbar staatliche Handlungen vereinfachen. So, große Baustelle. Das Zweite, was ich da nur sagen will, vor ungefähr 150 Jahren ist in Deutschland der Beruf des Stellmachers ausgestorben. Was waren Stellmacher? Das waren Menschen, die Kutschen gebaut haben. Dieser Beruf ist ausgestorben, zu Recht, weil nicht mehr die Kutsche das Transportmittel der aufziehenden Zukunft war, sondern das Automobil. Und wenn jetzt gesagt wird, wir kaufen uns zum Teil Zeit, wenn wir sagen, ja, wir verlängern noch mal die Frist bis zum Verbrenner aus, das ist ein bisschen so, als wenn damals der preußische Staat den Stellmachern gesagt hat, hört mal zu, baut weiter eure Kutschen und wir finanzieren euch für 20 Jahre das Einkommen. Kommen. Das geht eine Weile gut und darüber freuen sich diejenigen, die 20 Jahre oder davon leben können. Aber das Erwachen ist dann umso schmerzhafter, um das in einem noch drastischeren Vergleich zu machen. Wenn ich bei Zahnschmerzen mir Schmerztabletten reinpfeife, dann habe ich eben, solange die Tablette wirkt, keine Zahnschmerzen. Aber der Schaden am Zahn geht dadurch nicht weg. Und wenn dann doch ich zum Zahnarzt gehe, weil ich irgendwann nicht mehr aushalte und der dann sagt, mein Lieber, jetzt bist du aber zu spät gekommen, das Teil können wir nicht mehr flicken, das muss raus. Was hat dann die Schmerztablette bewirkt? Jedenfalls nichts Gutes. Und ich fürchte, dass wir in der deutschen Politik, auch in der Wirtschaftspolitik, noch zu viel Zeit kaufen, unproduktives Zeitkaufen betreiben und zu viel Geld für Schmerztabletten ausgeben, ohne dass dadurch irgendein Heilungsprozess befördert würde. Und das, jetzt kommen wir wieder dahin, das nutzt am Ende dann wieder nur einer Partei oder vergleichbaren Kräften, die sagen, hier haben wir es ja gesehen, die anderen können es alle nicht. Es ist dann so ein Generalverdruss über all die Parteien, die man zum traditionellen demokratischen Spektrum rechnet, weil gesagt wird, die haben ja jetzt gezeigt, jahrzehntelang, dass sie es nicht können und deswegen sind wir jetzt dran. Und vor dieser Dynamik, auch ideologischen Dynamik und dem Wahlverhalten, wenn ich vor etwas Angst habe, dann eher davor.
Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Ich finde, also kein Wunder, dass die Menschen, die aus China oder Singapur hierher kommen, das so nicht kennen. China und Singapur sind ja auch beides keine Demokratien. Und gerade das ist ja, sage ich mal, so viel Schönes die Demokratie auch bereithält, so ist ja Bürokratie ein typisches Symptom der Demokratie. Eben weil auf vieles Rücksicht genommen wird und weil viele Regelungen sich überlappen. In diesem Sinne gehört es dazu, aber natürlich ist ein Bürokratieabbau immer das Erste, wo angesetzt werden sollte. Und ich kann sagen, also erstmal, ich bin super froh, dass das Baltikum erwähnt wurde, Baltikum-Menschen. Ja, yeah. Die Züge hier sind schon ziemlich toll, aber sie fahren halt auch nur da, wo sie benötigt werden. Und genau das würde ich übertragen auf das, was Hans gesagt hat, weil das ist ja auch keine Marktwirtschaft. Also wenn man etwas subventioniert und unterstützt, damit um die Metapher aufzugreifen, Kutschen gebaut werden, dann hat das ja nichts mit Marktwirtschaft zu tun. Das ist meines Erachtens nach ein gravierender Fehler, der aber gemacht wird, weil augenscheinlich die Lobbyarbeit stimmt. Und ja, ich denke, dass eben da das Problem zu verorten ist und dass das aber so fürchte ich zu der CDU/CSU immer dazugehört hat und weiter dazu gehört, dass eben ja nicht zwingend reine Entscheidungen nach Logik getroffen werden, sondern auch danach, woher eben das Geld oder die Unterstützung herkommt.
Man kann bei der Demokratie kann man ja viel Gutes sagen, aber dass zur Demokratie als Wesensmerkmal dazugehört, dass es dreckig ist in den Zügen, das finde ich jetzt hoffentlich nicht, ja.
Das habe ich ja nicht gesagt. Also hier in Lettland sind die Züge sehr, sehr sauber und ich würde sagen, in Lettland herrscht auch Demokratie. Aber ich würde sagen, dass Bürokratie eine Auswirkung der Demokratie ist, die ja auch naheliegend ist, weil eben jeder eingeschlossen wird und Mitspracherecht hat, was ja gut ist, weil Minderheiten geschützt werden, was ja gut ist, weil das Individuum geschützt werden soll, was ja gut ist. Trotzdem können diese Unmengen an Regelungen, die einander überlappen, dazu führen, dass wir eben einen Zustand haben, wie wir ihn jetzt gerade vorfinden, dass ein unfassbarer Aufwand finanziell, aber auch von der Zeit her, die damit in Verbindung steht, vonnöten ist, um jegliches Projekt durchzuführen, einfach weil die Hürde so groß ist, weil so viele Dinge vorher berücksichtigt und abgesprochen werden müssen, die teilweise durchaus ihren Sinn haben und sehr wichtig sind, teilweise aber eben auch vollständig, auf Englisch würde man sagen, outdated sind, also nicht mehr im Zahn der Zeit stehen und nicht mehr angemessen sind, aber eben nicht verändert oder angegangen wurden.
Aber TM, nach deiner Argumentation wäre die DDR eine höchst demokratische Gesellschaft gewesen, weil sie ja ein Übermaß an Bürokratie hatte.
Ich glaube, da missverstehst du ihn. Er hat lediglich gesagt, dass Bürokratie und die Organisation, das würde jeder Organisationssoziologe auch bestätigen, eine Folge von demokratischen Strukturen ist, weil du natürlich gewisse Schutze einbauen musst. Und keine Ahnung, also man kann ja über Bürokratie meckern, wie man möchte. Und es gibt auch Bereiche, die überbürokratisiert sind, ohne Frage. Aber sowas, wir haben gerade über Arbeitszeiten von gesprochen, die Erfassung von Arbeitszeiten, den Schutz der Arbeitnehmer, ist auch eine bürokratische Hürde, das muss ja irgendwie erfasst werden. Ich komme ja aus einer Branche, wo das nicht erfasst wird. Insofern kann ich das sagen. Und die Konsequenz des Ganzen dann auch zu spüren bekomme, will sagen, also es gibt Bereiche, wo Bürokratie gut ist und die resultiert gerade dann daraus, wenn man gewisse Rechte hat und gerechte einfordert und die in der rechtsstaatlichen Norm auch einforderbar sein müssen. Und da kommen ja viele bürokratische Sachen her.
Genau, ich habe sozusagen gesagt, dass nicht Bürokratie zu Demokratie führt, wohl aber Demokratie zu Bürokratie führen kann. Um das nochmal
klarzustellen. Also sind wir ein bisschen überdemokratisch hier in Deutschland. Nee, ich habe dich schon verstanden. Also, das Problem ist, wenn die Regelungsdichte so dicht ist, dass die verschiedenen Ebenen einander überlappen und zum Teil sogar widersprechen und Prozesse verhindern. Also ich glaube, das Problem haben wir mittlerweile in Deutschland. Und ich finde, deshalb, das ist richtig, dass wir diesen Dschungel ein bisschen dichten und dass wir gucken, was ist wichtig und was ist gut und was kann weg. Und
das habe ich versucht auszudrücken.
Okay.
Plus, glaube ich, also wenn Sie das Beispiel Bahn angesprochen haben, ich glaube, Bahn ist gerade ein Beispiel für weniger Marktwirtschaft. Tatsächlich, also über InfraGo macht man das ja jetzt, über diese quasi, die für die Bahnhöfe zuständig sein soll und so, die nicht mehr gewinnorientiert arbeiten müssen. Das ist ja schon ein erster Schritt, aber generell ist das halt ein Bereich, der öffentlichen Daseinsfürsorge gehört. Das ist halt klassisch staatliche Aufgabe und dementsprechend dürften da keine ökonomischen Motive eine Rolle spielen. Dann hätte man vielleicht auch andere Punkte nicht. Es kostet natürlich auch mehr Geld. Ich weiß, das Geld muss irgendwo herkommen. Mir alles schon bewusst. Gerade auch, weil ja viele Gelder in andere Bereiche fließen müssen, zwangsläufig. Thema Rente zum Beispiel, aber nichtsdestotrotz, das ist ein Punkt, das hat dann eher nichts mit Marktwirtschaft zu tun oder im Gegenteil, wenn man es marktwirtschaftlichen Normen unterstellt, dann macht die Bahn das, was sie jetzt gerade zum Beispiel exzessiv macht, dass sie dann einfach Züge nicht mehr fahren lässt und stoppt, damit sie wieder pünktlich sind und ihre Bilanzen dann wieder stimmen, weil dann fällt halt mal ein Zug aus oder der nächste ist wieder pünktlich oder Strecken, die überfordert sind oder keine Ahnung, jetzt hier in Brandenburg, wo dann das Deutschlandticket für bestimmte Züge nicht mehr gilt, weil die Züge halt überlastet sind und die Bahn, also ICEs zum Beispiel, die man vorher nutzen konnte mit dem Deutschlandticket, die man jetzt nicht mehr nutzen kann, weil die Züge überfüllt sind, das sind so alles Sachen, die sind einer stärkeren marktwirtschaftlichen Logik untergriffen und ohne das meiner Meinung nach einfacher zu lösen. Aber das ist ein anderes Thema. Hans, bitte.
Ja, ich möchte da nur für begriffliche Klärung werben. Kratie in Bürokratie, wie in allen anderen Kratien, steht für Herrschaft. Und Bürokratie ist die Herrschaft der Verwaltung. Und das ist eben nicht Demokratie, sondern es ist da, wo Verwaltungsstrukturen die tatsächliche Herrschaft über Prozesse gewinnen. Darum geht es. Das ist zu kritisieren. Dass Demokratie und vor allem Rechte auch von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Verwaltung brauchen und Übersicht brauchen, das ist völlig eindeutig, Pierre. Nur der Begriff der Bürokratie als Herrschaftsform hat damit eben gar nichts zu tun.
Jein, wir wollen die Diskussion jetzt nicht länger führen. Jein, es hat sicherlich klar, es soll keine eigene Herrschaft sein. Es gibt ja auch durchaus auch Forschungen, die sich mit diesem Verhältnis zwischen Verwaltung und Politik beschäftigen und die Frage stellen, wer dominiert wen. Das sieht man ja auch gerade bei der Stärke von Verwaltungen teilweise, ne? Wenn der Minister quasi nichts machen können, weil die Verwaltung unter ihnen eben entsprechend andere Wege geht und die eine eigene Macht für sich entfaltet haben. Aber ja, wir lassen es so stehen. Punkt. So, TN mal zum Schluss und dann würde ich vorschlagen, dann kommen wir so langsam Richtung Schlussfrage. Ich glaube, Frau Lehmann möchte in ihren Feierabend.
Also ich würde auch an der Stelle in Frage stellen, wie viele Hörerinnen und Hörer jetzt die semantische Bedeutung von Bürokratie als Herrschaft der Verwaltung direkt im Kopf hatten. Oder vielleicht auch eher das damit verbinden, wie wir es jetzt in dem Kontext anwenden. Deswegen.
Ja, die können
also
auch gerne.
Also es ist ja immer die Frage, was man zu vermitteln sucht.
Total, die können ja gerne auch alle Politik und Verwaltung heißt das Fach studieren, da ist das ja genau Gegenstand der Themen und können sich damit beschäftigen, das näher uns anzuschauen. Ich würde vorschlagen, wir haben zwar noch ganz viele Themen offen, aber wie immer haben wir nicht alle geschafft. Eine Schlussfrage wäre mir noch ganz wichtig, auch da auch die Position von Frau Lehmann und von euch natürlich auch, denn wir haben heute schon so ein bisschen angedeutet, dass die Zukunft der Koalition ja doch unklar ist, möchte ich es mal nennen, also von diesem harmonischen Beginn, der gefordert worden ist, ist wenig übrig geblieben. Diskussionen haben zugenommen. Wir haben heute auch nicht alle Themen angesprochen, die da gerade dabei sind. Man denkt an die aktuelle Rentendebatte. Dezember nochmal kommen wir dazu. Die Gruppe dieser Jungen in der CDU zum Beispiel, die dann eine ganz große Rolle spielt. Man weiß das Verhalten der SPD nicht. Und ich würde gerne nochmal sagen, Ulrike Herrmann hat in diesem Podcast auch gesagt, sie hält sowieso nichts davon, dass Merz länger als 2 Jahre durchhält. Dann wird er eh abgewechselt und wird ein anderer an die Macht kommen. Weil sie ihm damals schon hier nachzuhören vor einem dreiviertel Jahren etwa, Folge müsste 40 gewesen sein, hatte sie wortwörtlich gesagt, Merz ist jemand ohne Charisma, ohne Wirkung, mehr als 2 Jahre gebe ich ihm nicht. Wenn man diese Frage jetzt nochmal zum Ende stellt, also wie bewertet ihr die weitere Zukunft der Koalition? Haltet ihr es für wahrscheinlich, dass die diese 4 Jahre schaffen, irgendwie irgendwas, dass sie auch politisch vorankommen? Oder seid ihr der Meinung, dass es eher schwierig wird? Das wäre quasi die Schlussfrage. Ich würde die mal vor Lehmann am Anfang geben, damit sie danach gegebenenfalls sich in ihren wohlverdienten Feierabend verabschieden kann und dann gebe ich in die Runde. Frau Lehmann, wie würden Sie es einschätzen? Hat diese Koalition in Zukunft, wenn ja, unter welchen Parametern oder wo sehen Sie vielleicht Hürden? Sie müssen sich nur wieder entmuten, damit wir Sie hören, damit auch alles hören, was Sie sagen können.
Ja, ich gebe der Koalition durchaus eine Zukunft, unabhängig von der Person Friedrich Merz. Sie haben sich ja als Verantwortungsgemeinschaft bezeichnet und gesagt, es muss irgendwie klappen. Und ich finde derzeit alle Alternativen irgendwie beängstigender, auch angesichts der geopolitischen Lage, die wir haben. Insofern wünsche ich dieser Koalition, dass es irgendwie schafft, sich zusammenzuraufen und dass irgendwann auch diejenigen, die sagen, wir haben die ganz einfachen Lösungen und wir müssen einfach, wir ignorieren.
Da war sie weg.
Einfach die EU braucht sowieso kein Mensch und so weiter. Dass die auch irgendwann Genau, dass sie irgendwann auch wieder schwächer werden und die Leute irgendwie so ein Zutrauen haben, dass normale demokratische Prozesse funktionieren und dass es eben nicht so schlicht ist, die da oben und wir da unten, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann mitreden und es ist und Politik ist transparent, Politik ist nachvollziehbar und Politik wirkt auch.
Das war ein schön neutrales Ende. Frau Lehmann, wir möchten Ihnen mal herzlich danken, bevor wir die Frage noch in die Runde geben. Danke, dass Sie sich über die Maßen Zeit für uns genommen haben. Und dann wünschen wir Ihnen einen schönen Feierabend, eine kleine kleine Wohnungsführung haben wir auch noch bekommen im Laufe der
Ja,
Folge.
mein Internet hat immer wieder schlapp gemacht.
Ja, so ist es halt. Auch das ist ein schönes Zeichen für Deutschland, aber gut, passt zur Diskussion von vorhin.
Genau, passt ja gut hier rein. Danke
Genau,
euch.
herzlichen Dank,
Ciao,
ja?
ciao.
Danke, ist gut. Tschüss.
Ciao.
Genau, dann die Frage nochmal an euch quasi. Wie würdet ihr es einschätzen? Welche Zukunft hat die Koalition? JV kann gerne starten. Was sind eure Zukunftsaussichten?
Ja, also ich würde erstmal damit beginnen und sagen, dass ich der Koalition durchaus eine Zukunft, dass ich mir da durchaus eine Zukunft vorstellen kann und ich auch nicht glaube, dass wir eine zweite Ampel sehen werden, die irgendwie frühzeitig zusammenbricht oder zumindest kurz vorm Ende der regulären Legislaturperiode irgendwie zusammenbricht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass dann trotzdem in den zentralen Feldern, auch wenn es natürlich einiges an Streit gibt, auch gerade jetzt in der Sozialpolitik, wo jetzt auch ja, das Rentenpaket wurde ja schon angesprochen von Herrn Kabisch, da muss ich nur einer Stelle ein bisschen widersprechen, weil Sie gesagt hatten, dass die SPD da nicht wirklich, dass man da die Position irgendwie nicht wirklich kennt. Ich finde, das ist eines der wenigen Themen, wo man sie kennt und wo die SPD eigentlich eine ziemlich deutliche Position hat. Und ich finde ehrlich gesagt, bei anderen Themen wirken die sehr inhaltslos und ziemlich blass teilweise. Bei diesem Thema überhaupt nicht, weil das einfach ja, man muss es einfach so sagen, das Rentenpaket in der jetzigen Form widerspricht ganz klar der Generationengerechtigkeit, ist mal wieder eine komplette Zumutung für die jüngere Generation und extrem stark Vorteilung der Älteren. Und das wird sich auch in Zukunft so zeigen. Und gerade da, finde ich, sieht man halt wieder diese Klientelgeschichte, dass die SPD einfach wirklich so handelt, um ihre eigenen Wähler, die zu größten Teilen eben aus wirklich sehr älteren Menschen bestehen, dass sie diese Wähler nicht verschreckt. Und auch wenn es in diesen kleinen Punkten, auch mit dieser Gruppe der Jungen Union beispielsweise, auch wenn es da viel Streit gibt und auch immer mehr verhärtete Fronten, sage ich mal, glaube ich dennoch, dass sich die Koalition in den zentralen Feldern immer noch relativ gut einig werden kann in vielen Themen. Beispielsweise, wenn es um die Wirtschaft geht, da finde ich, sind jetzt CDU und SPD, zumindest habe ich das wahrgenommen, gar nicht so weit auseinander und da ist durchaus bei vielen Feldern eine Einigung möglich. Und auch wie unsere Wirtschaft wieder in Gang gesetzt werden soll, etc., Innovationsbooster etc., was auch alles schon angesprochen wurde, da sehe ich we relativ wenig Konfliktpotenzial und wenn dann Konfliktpotenzial, was sich relativ schnell beilegen lässt. Und auch bei anderen Feldern wie dem Klimaschutz etc., da wollen ja sowohl die CDU als auch die SPD so gut wie nichts machen für den Klimaschutz. Und muss man einfach so sagen, da ist die eine, da nehmen die sich wirklich nicht viel. Also da sind wirklich beide relativ ähnlich, ja, ähnlich handlungslos. Und ich glaube, in diese großen Felder, wo man sich dann doch irgendwie einigen kann und wo man auch in Konflikte abwenden kann, sind eben doch noch ein kleines Stück größer als die paar Streitthemen, die es durchaus gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass sich alle in der Koalition wirklich bewusst sind und dass die wirklich sehr stark aus Verantwortung teilweise auch agieren, dass eben sie genau wissen, dass wenn die Koalition zusammenbricht, dass wir dann eine sehr klar undurchsichtige und sehr gefährliche politische Situation hier in Deutschland haben, gerade in Bezug auf die AfD etc. Und das beteuert ja diese Koalition auch immer wieder, dass man dem eben gegenwirken will. Ob man das jetzt so gut hinbekommt, sei dahingestellt. Aber zumindest sind sie sich dieser Verantwortung bewusst und ich glaube, gerade deswegen würde es sich keiner dort in dieser Koalition, auch wenn es immer ein paar Störenfriede gibt, würde sich trotzdem keiner erlauben, diese Koalition scheitern zu lassen, ist meine Aussicht.
Oh, das war sehr, sehr viel. Herzlichen Dank. Tja, wie würdest du es einschätzen? Welche Zukunft siehst du in der Koalition?
Ich glaube auch nicht, dass die Koalition von innen heraus kaputt geht. Das, ich sehe einfach nicht den Anlass dazu. Ich sehe auch nicht, dass die SPD dafür nicht, handlungsstark genug agieren könnte. Und ja, ich glaube einfach nicht, dass es dass das dieser Koalition passieren wird. Dafür hat sie ja auch, also es hat ja genug große Koalitionen gegeben, die die in einer ähnlichen Art und Weise gearbeitet haben und funktioniert haben. Ich glaube auch, dass wir ob dessen noch einiges an Zeit haben, um die Folgen bzw. die Arbeit der Koalition beurteilen zu können. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht so vorschnell irgendwie urteilen wollen. Ich bin sehr gespannt darauf, wie es sich in den nächsten ein, zwei Jahren gestaltet und vor allem, wie die Umfragewerte der AfD nach den nächsten 2 Jahren aussehen werden. Oder vielleicht auch 3. Und mehr will ich vielleicht dazu gar nicht sagen, weil ich finde, wir haben heute schon relativ gut bewertet oder relativ viel bewertet, was wir zu der bisherigen Regierungsarbeit sagen, insbesondere zu der Person Friedrich Merz, die vielleicht gar nicht allein so sehr für die Regierungsarbeit stehen sollte oder für die Regierung an sich stehen sollte, weil es ja doch weit darüber hinausgeht. Und ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt sowohl die außenpolitischen Affären, also die ganz besonders, aber auch wie sich die Innenpolitik weiterhin entwickeln wird. Jetzt wurde ja das Geld in die Hand genommen, jetzt wurde es ja oder soll es ja investiert werden oder wurde schon teilweise. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, aber ich kann darüber jetzt noch nicht wirklich ein Urteil fällen. Das wäre, glaube ich, auch vermessen, weil, wie gesagt, man wählt ja eine Koalition nicht ohne Grund auf 4 Jahre und nicht nur auf, naja, ein halbes oder ein ganzes.
Ja, ich glaube, niemand würde davon reden, dass das jetzt, Hans Kein gleich übrigens, dass das irgendwie jetzt gleich morgen zerbricht oder so, aber und natürlich wünscht sich auch niemand und ich würde auch jedem unterstellen, wie ihr richtig gesagt habt, dass da eine gewisse Verantwortungsethik dabei ist, dass man weiß, was die Konsequenzen des Ganzen wären. Aber es gibt für mich schon so ein paar X-Faktoren. Erstens ist die Wahl im Osten, die im nächsten Jahr anstehen, also nicht nur im Osten, aber auch im Osten. Die sind schon nicht uninteressant, weil sie natürlich sehr wahrscheinlich dazu führen werden, dass zumindest ein, vielleicht sogar 2 Bundesländer unter AfD-Regierung fallen und damit also auch AfD-Ministerpräsidenten geben wird und damit die AfD auch eine andere Wirkungsmächtigkeit erfährt. Zweiter Faktor, für mich ein X-Faktor in der, also quasi auf Landesebene, die dann auf die Bundesebene weitergeht, ne? Zweiter X-Faktor ist weiterhin die Nähe der CDU zur AfD per se. Also nicht nur, dass jetzt überall unisono eh schon davon geredet wird, dass es sowas wie eine Brandenmauer eh nicht mehr gibt. Diese Annäherung ist ja doch ziemlich offensichtlich, darüber haben wir halt auch gesprochen. Da besonders die Person Jens Spahn, der für mich, finde ich, so ein bisschen am Ende der sein kann, der da auch das den letzten Schritt noch geht. Klammer auf, auch wenn er jemand ist, der in dieser Politik nichts mehr zu suchen haben sollte, nach all seinen Verhalten. Aber auch das zeigt viel über unsere aktuelle Politik. Und der dritte Faktor, den ich noch nennen würde als Unsicherheitsfaktor, ist auch die SPD. Also ja, die ist gerade so stark darauf, diese Regierung zu halten. Und ja, beim Bereich Rente, da hat Jörg voll komplett recht, das werden wir auch in der nächsten Folge nochmal thematisieren, denke ich. Da ist die SPD sehr strikt, aber sonst sehr auf Kompromissbereitschaft. Aber sie ist halt auch, den Begriff hat Jörg Vorhold auch schon verwendet, sie ist halt klingbeilisiert gerade aktuell. So, und überlegen wir uns, ist dieser Lars Klingbeil, der bei der letzten Wahl mit 67% rausgekommen ist, der jetzt nicht der ist, hinter dem sich alle vereinigen, im Gegenteil, wo es durchaus auch Unruhe gibt innerhalb der SPD. Und da bin ich nicht sicher, wenn es zu Streitpunkten kommt, und die kommen ja irgendwann nochmal zur Rede, wie stabil das dann ist. Und ja, ich glaube schon, dass man sich irgendwie einigen wird, aber die Wirkung, die diese Koalition nach außen hat, ist dann trotzdem eine ähnliche wie die Ampel. Und die Umfragewerte hat ja Frau Lehmer von zitiert, die sind halt katastrophal aktuell. Also die aktuelle Studie, ich habe es extra nochmal rausgesucht gehabt, die sieht gerade Umfragewerte, also jetzt 21.25, die Zufriedenheitswerte liegen aktuell bei 31%. Zum Vergleich, die Ampel war, also wer ist zufrieden mit der Arbeit? 31%. Bei der Ampel war der Tiefstwert 35%. Und das ist jetzt schon der Fall. Und das sehe ich dann schon als Problem, nicht nur für die kommenden Wahlen und dieses ganzen Bilder von den Wahlen 33 und 29 und so, historische Sachen wiederholen sich, sondern eher, weil man dann vielleicht nicht schafft, das zu erreichen, was man eigentlich möchte, auch mit der politischen Arbeit, mit der Wirksamkeit, mit dem, was Politik ausmacht. Und das sind so die X-Faktoren, die ich sehe. Gleichwohl ich natürlich die Hoffnung habe, dass man sich da irgendwo seiner demokratischen Verantwortung bewusst ist. Und das sagt ja Merz auch immer, das würde ich ihm auch gar nicht unterstellen, dass er das nicht hat. Aber trotzdem, ich bin da, ich habe zumindest Fragezeichen. Die sind noch nicht allzu groß, aber sie können ja größer werden. Deshalb, Hans, wie siehst du das vielleicht noch? TM, wolltest du noch was ergänzen? Nee, sonst erstmal.
Ja, vielleicht ganz kurz. Ich würde aber auch sagen, also ich würde sowohl Friedrich Merz dieses Verantwortungsbewusstsein zusprechen, als auch Lars Klingbeil. Also ich würde sagen, dass beide ausreichend Verantwortungsbewusstsein haben, um diese Regierung am Leben zu erhalten. Vielleicht wird mich die Zukunft Lügen strafen, ich hoffe nicht, aber ich würde beide schon diese, ja, Weitsicht, diese Fähigkeit zugestehen.
Die Frage ist halt nur, was macht die Partei dahinter? Hans hat schon dieses historischen Vergleich zur Deutschstoßlegende benutzt, so indirekt zumindest. Das ist halt die Frage so ein bisschen. Die stelle ich mir tatsächlich viel, viel mehr. Und das ist dann weniger auf SPD-Seite vielleicht, als mehr auf CDU-Seite, wo es jetzt eben schon, guckt die Abstimmung Brutus Gersdorf wieder an, ne, guckt den Kampf, den sie da haben, jetzt irgendwie die Mehrheiten zu organisieren. Das ist jetzt schon bei solchen Themen schwierig. Wie wird es vielleicht bei anderen? Hans, wie würdest du so einschätzen zum Schluss?
Ja, der größte Hoffnungsfaktor für die Koalition ist, dass sie erst 7 Monate im Amt ist. Das heißt, sie hat noch ein gewisses Zeitpolster und es wird sehr darauf ankommen, wie sie das nutzen. Ich bin bei der Position, die ich auch hatte, als Ulrike Herrmann da war. Ich gehe im Moment schon auch noch eher davon aus, dass die Koalition die 4 Jahre übersteht. Ich bin mir aber nicht sicher, dass sie das mit Friedrich Merz an der Spitze tun wird. Das kann aber auch ganz anders ausgehen. Politischer Druck kann sich auch von innen her entfalten. Und Pierre hat zu Recht darauf hingewiesen, die Landtagswahlen im nächsten Jahr können die politische Landschaft in Deutschland massivst verändern. Das wird dann auch Auswirkungen haben, sowohl über das generelle Ansehen der Koalition in der Bevölkerung, als auch innerhalb der Parteiorganisation. Und es ist, je nachdem, was passiert, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass jemand wie Spahn mit dem schönen Satz, wir werden nicht mit denen untergehen, dass der dann irgendwann auch sagen wird, nach dem Motto der Bremer Stadtmusikanten, lass uns nach Bremen gehen, etwas Besseres als den Tod finden wir alle mal, dass da diese Koalition einen internen Wandel erfährt, der eben nichts zu tun hat mit einem gemeinsamen Erreichen der 4-Jahres-Zeit und im letzten Jahr findet dann wieder ein ordentlicher Wahlkampf statt. Das ist überhaupt nicht garantiert.
Ja, wir haben ja seit der letzten Folge so, dass aus jeder Folge so kleine Instagram-Snippets raus plotten. Mein Zettel heute ist voll. Alleine mit Hans-Zitaten könnte ich heute so viele Snippets machen. Sehr schön, Hans. Herzlichen Dank dafür auch nochmal mit dem Vergleich zum Bremer Stadtmusikanten. Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Es war ja nur ein kleiner Blick. Man hätte noch ganz viele andere Bereiche anschneiden können. Über Umwelt zum Beispiel haben wir heute nur ganz, ganz kurz gesprochen, was eigentlich ein Bereich ist, der traurig ist, dass er so wenig Bedeutung hat. Aber das ist vielleicht ja auch heute zumindest ein bisschen deutlich geworden, dass wir das zumindest bemängeln. Ja, dann würde ich vorschlagen, herzlichen Dank erstmal in die Runde. Danke an euch, danke an Hans, dass du wieder da warst heute. Heute war auch wieder die altbekannte Trias. Es gibt nur noch eine Steigerung. Also mich mit Vornamen ansprechen ist die erste. Dann hast du heute Herr Kabisch gesagt. Und dann gab's mal eine Folge, muss ich mal rausgucken, welche das war. Da hast du mal gesagt, Herr Politiklehrer. Das ist die höchste Stufe der direkten Ansprache. Okay, das nur dazu. Hörer können ja mal rausholen, wann das war. Das muss schon fast 2 Jahre, 3 Jahre her sein. Das ist, kann ich mich noch gut dran erinnern, an die Diskussion, zumindest im Hinterkopf. Ja, herzlichen Dank an euch. Ihr wisst das Altbekannte, der Link zum Feedback ist in der Folgenbeschreibung, genauso wie die Möglichkeit über Social Media, das zu nutzen. Ich will auch noch darauf verweisen, dass ja seit 3 Folgen jetzt fast, die Folgen auch noch auf YouTube erscheinen. Ja, das ist jetzt ein wenig freundlich für den Algorithmus, weil eine Folge, die jetzt fast 2 Stunden geht und wo kein Bild kommt, ist jetzt nicht gerade das, was der YouTube-Algorithmus mag, ist uns auch bewusst. Aber es ist quasi der Versuch, das auch im anderen Portal noch auszudehnen, zumal man da auch einfacher noch eine Möglichkeit hat, eine Rückmeldung, / einer Diskussion, also ohne dass wir irgendwie ein Forum eröffnen wollen und können, das geht aus Ressourcengründen schon gar nicht, aber da hätte man so ein bisschen die Möglichkeit, die Folgen sind auch den Kommentaren offen, das da durchaus auch zu nutzen für eine Rückmeldung auf einer anderen Art und Weise, wenn man das so verwenden möchte. Genau, sonst hören wir uns wieder im Dezember, kurz vor Weihnachten tatsächlich, unter dem Weihnachtsbaum, die altbekannte Jahresrückblicksfolge. Wir werden es sehr vermutlich so machen wie in den letzten Jahren. Es wird einen persönlichen Teil geben und es wird zwei so fachliche Teile geben, die versuchen, das Jahr zu erfassen. Ich kündige aber schon mal an, es wird nichts mit interner Politik zu tun haben. Das haben wir dieses Jahr sehr oft thematisiert. Das wird auch im nächsten Jahr eine Rolle spielen. Das werden eher so innenpolitische Überblicksthemen sein, die wir da thematisieren. Unter anderem wird auch eine altbekannte dieses Podcasts zurückkehren für den Rückblick auf das Jahr, so ein bisschen als kleiner Cliffhanger für die kommende Folge. Und dementsprechend wünschen wir euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gesund bei diesem Wetter, wo viele Krankheiten kommen. Corona gerade wieder ein großes Comeback feiert, in Anführungsstrichen. Und vor allen Dingen bleibt politisch und wir hören uns dann im Dezember wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.